ich glaube, letztendlich Horsemanship ist es, wenn du in der Lage bist, deinem Pferd in dieser Situation zu helfen. In der Situation, in der es sich gerade befindet. Ob du ihm helfen kannst, gerade richtig gut zu laufen auf dem Turnier, oder weil es eben jetzt jung ist, unerfahren, es ist nervös, es tänzelt, ob du ihm dann helfen kannst in dieser Situation, damit sie es eben wieder einkriegt, sich dir anschließt, mental zufrieden hat und Sicherheit empfindet. Also wirklich einem Pferd helfen können, wenn es mal nicht versteht und nicht weiß, um was es geht. Das ist für mich Horsemanship.
Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Willkommen zum nächsten Teil, dem Teil, wo es ums Pferdetraining und Ausbildung geht. Du hast ja schon gesagt, dein Steckenpferd war lang die Jungpferdeausbildung. Dann kannst du vielleicht mal kurz so anreißen, wie du das systematisch aufgebaut hast. Wie hast du so ein Jungpferd?
Also, letztendlich natürlich fängt alles an mit einer gewissen Bodenarbeit. Mhm. Und was für ein Ziel, auch was für ein Ziel will ich auch haben. Also unabhängig von den Kunden und den Disziplinen, bin ich schon jemand, der aus der Arbeitsweise kommt. Und ich möchte ein Pferd haben, letztendliche Grundgedanke, ein Arbeitspferd, auf das ich mich gut verlassen kann. Also ein gutes Reitpferd. Das will ich auf jeden Fall schon mal haben. Das ist das oberste Prinzip. Ein Pferd, auf das ich mich verlassen kann. Was ich zur Arbeit schicken kann und was diese Arbeit auch annimmt. Also was man heute bei den Rennschreiding-Pferden heute halt so sagt. Oder ein gutes Arbeitspferd. Das ist mal der Grundgedanke. Das ist das, was ich versuche, in jedes Pferd erstmal reinzubekommen. Und dann letztendlich, wie gesagt, ich fange an, mit der Bodenarbeit. Und da ist es mir schon wichtig, dass ich in der Lage bin, diesem jungen Pferd, was aus der Herde rausgenommen wird, aus einem Aufzuchtplatz oder was auch immer, dass ich ihm das geben kann in dieser Bodenarbeit, was an sich das Wichtigste ist für so ein Jungpferd, eben Sicherheit. Mhm. Und bei Verlust der Herde sind ja dann die jungen Pferde, wenn die wegkommen, dann lernen die erst im Raunpennen, sind etwas unsicher. Und durch eben bestimmte Trainingstechniken oder Strategien, ein Pferd zur Arbeit schicken, einladen, Pause geben, Ruhezone geben, wieder zur Arbeit schicken, wenn es unaufmerksam wird und solche Sachen, eben diese Erkenntnisse von Tom Dorrance, versuche ich erstmal einen Zugang zu dem Pferd zu bekommen, dass es überhaupt zuhört und sich bei mir wohlfühlt. Mhm. Sich bei mir wohlfühlt und dann letztendlich beginnt es eigentlich mit dem weiteren Training. Aber ein Pferd, was sich in der Schule nicht wohlfühlt, was Angst hat in dem Klassenraum, was nervös ist, brauche ich nicht versuchen, irgendwas zu lehren. Ich muss erst eine Grundlage schaffen, dass es sich wohlfühlt und mental zufrieden ist. Nur wenn das Pferd mental zufrieden ist, ist es bereit aufzunehmen und was zu lernen. Und diese mentale Zufriedenheit, die will ich erstmal durch eine Bodenarbeit erzielen. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Raumpennerarbeit, Freiarbeit oder wie auch immer, an der Longe oder was auch immer. Aber jedenfalls eine gewisse Kontrolle des Körpers haben.
Genau, also auch schon mal die Stimmsignale kann man ja schön vom Boden beibringen. Mhm. Ne? Rumschicken, Handwechsel, Zügeldruck, Kopf rechts, links,
ganz
runter.
Ganz genau. Das sind so die Grundlagen. Aber wie gesagt, immer ganz, ganz wichtig, für mich immer mentale Zufriedenheit. Also das Pferd muss am Ende dieser Einheit, egal ob diese bei diesem Jungpferd vielleicht nur 20 Minuten gedauert hat, oder vielleicht auch dann mal 25 Minuten, eine halbe Stunde, aber dass ich diesen Reitplatz mental gefestigter verlasse, als ich ihn vielleicht betreten habe. Also das junge Pferd, was in diese Rampen reinkommt, nervös, Kopf oben, rennt, schreit, keine Ahnung, sodass es sich wohlfühlt.
Was sind da so offensichtliche Anzeichen für dich, dass sich das Pferd wohlfühlt?
Also letztendlich, dann können wir wieder eigentlich so ein bisschen schon in die Ausbildungsskala gehen. Das heißt, wenn ein Pferd lernt, im Roundpen gleichmäßig zu laufen, sich zu lösen, zu strecken, zu dehnen, abzuschlaufen, Gleichmäßigkeit, Takt, Bewegung, dann merke ich schon, jetzt fühlt es sich wohl. Und wenn es dann noch Signale versteht, wie dass es reinkommen kann, also da kann man jetzt drüber streiten, ob jetzt in der klassischen Reiterei, ob die reinkommen dürfen oder nicht, aber ich lade die gerne ein, dass die rein zu mir kommen können, aber dass ich sie jederzeit, dieses Pferd jederzeit wieder zur Arbeit schicken kann, wieder raus. Und diese Zeichen, also ich beobachte viel Augen, beobachte unheimlich viel Augen, ob dieses Pferd aufreißt, stark blinzelt, ob es Augen zufriedener wird. Mhm. Und das ist für mich erstmal eine erste Grundlage, die ich brauche für ein weiteres Training, egal in welche Richtung, egal welche Verwendung dann.
Das heißt, du bringst ihn ja bei, wie du sagst, mit dem Reinkommen, wenn die reinkommen, kriegen sie Ruhe, werden positiv bestärkt und draußen müssen ein bisschen arbeiten. Das ist immer dich mit positiven Assoziationen.
Genau, aber dass ich sie eingeladen habe, reinzukommen, ganz wichtig. Ansonsten ganz klar die Grundprinzipien, das heißt, ich habe hier meinen Raum, den haben sie auch nicht zu betreten. Ja. Wer bewegt wen? Ich möchte das Pferd wegschicken können, das muss jederzeit klappen. Mhm. Da lebe ich auch manchmal auf den Kursen. Die Situation, dass ich sage, schick mal dein Pferd weg, ah ja, der ist jetzt heute schon so müde, der muss jetzt nichts mehr tun. Und dann, ja Moment, der ist ja nicht, dann kläre ich das, der ist ja nicht erschöpft. Der ist ja nicht erschöpft und steht da pumpend. Es mag sein, dass er vielleicht müde ist. Würden das jetzt seine Artgenossen, wenn du ihn wieder raustust auf die Weide und er geht zu seiner Heuraufe, würden dann die Artgenossen sagen, naja gut, der war heute Morgen in der Schule, der muss jetzt, den lassen wir jetzt als erstes fressen und der muss keinen Platz machen. Nein, die Grundprinzipien von Pferdetraining ist erstmal, dass jemand zu weichen hat.
Genau, aber da ist man ja auch wieder bei der Erfahrung, wie viel kann ich einem Pferd zumuten. Das ist natürlich ein junges Pferd. Das heißt, sobald du einen Fortschritt siehst, kannst du das natürlich auch einschätzen, ob das jetzt für heute reicht oder ob man vielleicht die Übung nochmal macht.
Genau, ein ganz klarer Unterschied. Dann ist es ja wie bei kleinen Kindern, ein junges Pferd, desto weniger auf der Festplatte drauf ist, desto geringer kann es sich konzentrieren, also zeitlich gesehen. Klar, wenn das Pferd jetzt heute schon einige Dinge hat tun müssen und ist geistig leer oder wurde sehr angestrengt, dann ist das nach wenigen Minuten natürlich schon erledigt. Mhm. Aber das grundlegend nochmal wegschicken, das sollte und muss aus meiner Sicht immer klappen. Ein Pferd muss man wegschicken können, also bewegen können.
Ich sage immer, bei den Jungen ist ja eher die Sache, lernen zu lernen, anstatt körperliche Anstrengung.
Mhm, genau.
Also das ist ja eher für den Kopf, dass sie zugänglich werden oder auch zuhören oder deine Sprache lernen. Ne? Mhm. Das ist ja wirklich körperlich, wenn man die 2,5-jährig ein bisschen vom Boden arbeitet, ist das ja körperlich nicht wirklich eine Anstrengung. Die schützen zwar manchmal, aber eher wegen Aufregung oder vom Kopf her, habe ich das Gefühl. Ne?
Ja, so ist es schon, genau. Und deswegen ist, glaube ich, das eigentlich ganz wichtig, dass man das da eben angemessen macht. Aber klar, jeder von uns, muss ich mal immer so sagen, jeder von uns hat seine eigenen persönlichen Werte. Jeder von uns. Du hast sie, ich habe sie. Und jeder von uns beiden kennt auch Trainer, wo wir sagen würden, oder Menschen, wo wir sagen würden, naja, wie der oder diejenige mit ihrem Pferd umgeht, das ist ja ein Gehätschel und ein Vertätschel. Und jeder von uns kennt aber auch Trainer, wo wir sagen würden, naja, dem würde ich kein Pferd geben, der oder diesen Grobian. Mhm. Und so glaubt ja jeder, seine Werte sind die richtigen. Ja, genau. Das ist immer das Schwierige, diese Gratwanderung. Was ist richtig? Und wahrscheinlich gibt es Menschen, die würden vielleicht sagen, naja, wie der Stefan manchmal seine Pferde zur Arbeit schickt, naja, bei meiner muss das nicht tun. Und aber da glaube ich, das Mittelmaß zu finden, deswegen ist es bei mir schon sehr auf diesen Erkenntnissen einfach von Tom Dorn, seinen Verhaltensdingen, die er da erkannt hat und dann auch in die Welt getragen hat, beziehungsweise seine Schüler in die Welt getragen haben. Das ist für mich schon wichtig. Einfach einen Zugang zum Pferd zu bekommen, dass es sich mir anschließt, bei mir wohlfühlt, locker wird.
Aber natürlich auch einen gewissen Grundrespekt habe. Wir arbeiten ja mit 500, 600, 700 Kilo. Mhm. Und das ist, glaube ich, dieser schmale Grat zwischen Vertrauen und Respekt. Ne?
Genau.
Weil es gibt natürlich Pferde, die werden dann respektlos und denken, sie sind das Alpha-Tier, wie du vorhin gesagt hast. Mhm. Und es gibt natürlich Pferde, die haben aber Angst und vertrauen dir nicht. Ne? Also dieser
klare
Weg.
Ja, und das ist ja für uns Menschen manchmal schwer zu begreifen. Also das Alpha-Tier in der normalen Herde, vor dem haben die Jüngeren natürlich Respekt. Mhm. Aber sie haben auch Vertrauen in ihn. Warum? Weil in ernsten Situationen Alpha-Tiere diese Herde beschützen und verteidigen. Das heißt, wieder Sicherheit geben. Mhm. Und das ist letztendlich, wo wir uns versuchen, annähernd so zu verhalten in der Bodenarbeit, wo es mittlerweile so viele Strömungen und Richtungen gibt, das ist egal. Aber letztendlich wollen sie alle erzielen, dass das Pferd sich bei einem wohlfühlt und dass wir es bewegen können.
Mhm. Genau. So, dann hast du die Grundsachen geklärt. Wie fangst du dann mit dem Satteln und Trense oder nicht?
Ja, ich komme noch am Anfang aus einer, als ich die ersten Videos und Bilder gesehen habe, da die Earl Dunning-Bilder oder Mike Havel oder was auch immer, da hat man den Sattel drauf getan, hat im rauen Pen angegürtet und dann sind die da rumgebockt, 2 Minuten oder 3 Minuten. Heute mache ich das alles nicht mehr. Also schon lange nicht mehr. Ich habe mir sehr früh angewöhnt, sie mir ein bisschen mehr Zeit zu lassen. Also damit meine ich, schon in der Bodenarbeit, wenn ich das Pferd das erste Mal habe, simuliere ich das Angurten. Die kriegen so ein Stretchband um die Brust. Die kriegen dann einen Longiergurt drauf. Und dann mache ich erst einen Sattel drauf. Weil ich hatte auch am Anfang, ich war junger Trainer und hatte keine Ahnung, da haben die Leute mir ein Pferd ins Training gebracht und ich habe gefragt, ja, ist der schon an den Sattel gewöhnt? Ja, Sattel kennt der. Und dann hatte ich natürlich geglaubt, dass man das Pferd satteln könnte, aber das Pferd hat mal den Sattel gesehen oder so. Und dann sage ich immer, okay, ich habe Brad Pitt auch schon mal gesehen im Fernsehen, aber noch nie getroffen. Mein Plan ist einfach, dass ich da in 2-3 Schritten einfach vorgehe. Ich mache einen Longiergurt drauf, gucke, wie das Pferd damit zurechtkommt. Dann mache ich den Sattel drauf und genau. Und
vom Leichten zum Schweren.
Ja, genau.
Ganz ist ja auch ein großer Schritt für ein Jungpferd, weil diese Platzangst, ne? Das ist ja was, wo sie nicht von wegkommen. Das ist ja, der Tiger sitzt im Rücken gefühlt, sie bocken und der Tiger geht nicht weg. Jetzt mal ganz runtergebrochen, ganz rudimentär. Ne? So fühlt sich ja ein Jungpferd. Oder auch diese Platzangst, dass es so eng ist, ne? Deswegen, das machen wir genauso mit einem Longiergurt locker und dann satteln. Ich mache dann auch noch Backcinch, also den Hintergurt, ums Pferd zu desensibilisieren. Aussacken machst du wahrscheinlich auch ein bisschen.
Oder? Ja, genau. Und sie müssen es auf jeden Fall in Bewegung dulden. Und das weißt du ja selber, viele Leute legen den Sattel drauf und haben ihn mal gegurtet und dann führen sie die Stallgasse hoch und wieder zurück. Das ist nicht an den Sattel gewöhnt. An den Sattel gewöhnt bedeutet, dass das Pferd Schritt, Trab, Galopp, dieses Ding dulden muss. Und es gibt ja verschiedene Formen des Lernens für diese Pferde. Und Sattel ist Lernen durch Gewöhnung. Das Pferd muss daran gewöhnt werden.
Da gibt es ja zwei Lager. Da würde ich gerne mal hören, welchen du bist. Es gibt einmal das Lager, die sagen, der darf sich dann ausbocken. Lass einfach laufen. Und es gibt das Lager, die dürfen nicht bocken. Zu welchem gehörst du?
Ich gehöre zu dem Lager, die dürfen bocken. Die dürfen bei mir bocken. Also, genau, die dürfen bei mir bocken, weil wenn sie nicht bocken, also wenn man es ihnen verbietet, wenn er nur einmal die Gruppe hebt, also es war eine hohe Gruppe und der Eigentümer schreit schon, er hat gebockt, dabei war es gerade mal eine hohe Gruppe. Und sie dulden das nicht, unterbinden das, kann das, glaube ich, eine Zeitbombe werden. Ich glaube, das kann eine Zeitbombe werden und irgendwann...
Da sind wir wieder beim Druck erhöhen, ne?
Ganz genau. Also da sind wir jetzt wieder beim Arbeitspferd. Ja, wie kannst du dem Pferd, das ist nun mal so, soll ich dem jungen Pferd, was jetzt zum ersten Mal eine Wassertrense angezogen bekommt und was mit der Zunge rumspielt und kaut, verbieten, dass es sich rumspielt? Es geht nicht. Also deswegen.
Gewöhnungsphase.
Genau, Gewöhnungsphase. Aber wie gesagt, trotzdem mache ich es in Stufen. Ich will dieses Bocken nicht um jeden, früher habe ich gesagt, Sattel drauf und dann haben die da gebockt, bis es vorbei war und gut. Aber ich versuche es heute zu vermeiden, aber ich tue es nicht um jeden Preis unterbinden. Mhm. Wenn er beim Longieren zum ersten Mal so ein bisschen rumbockt, dann lache ich darüber, dann muss der muss sich bewegen, bis er diese Bewegung ohne irgendwelche Anzeichen macht. Mhm. Und bis er galoppiert und auch keine Anzeichen mehr vom Bocken hat. Mhm. Und dann wird er, und das passiert dir oft beim Sattelgewöhnen, wenn du sie zur Arbeit schickst, also wenn du sie beschleunigst, geht's los. Und deswegen beschleunige ich dann auch mehrfach. Also die müssen dann klar galoppieren, dann holst du mir wieder zurück für den Moment, Handwechsel, wieder beschleunigen nach oben, bis die beschleunigen können, ohne dass sie bocken. Weil lieber sie gewöhnen sich jetzt daran, als mit mir drauf.
Ja, genau, sie erst angaloppieren oder erst antraben, wo sie dann merken, dass das, ne? Obwohl da auch meine Erfahrung ist, auch unterm Sattel schicken, dann hören sie auf zu bocken.
Ja, genau.
Die werden ja langsam
ganz genau.
Und das ist ja der Fehler, den viele beim Reiten machen, die parieren dann durch. Ich sage immer voran, dann hört es auch auf. Das glauben die meisten dann nicht.
Ja,
das
trauen, ist ja wirklich so, ne? Trauen sich aber dann viele Leute nicht.
Genau, ja. Sind wir beim Kontrollverlust gefühlt. Ne? Aber die können auch bocken, wenn du vorne ziehst, sage ich immer. Also immer schön vorwärts schicken. Ja, super. Gut, dann hast du kurz was zum Gebiss gesagt. Wie bringst du denen das bei mit dem Gebiss?
Also ich gewöhne sie erst dran und oft kriege ich auch auf den Kursen zu hören, ja, ich reite den Gebiss los, weil der mag die Trense nicht. Und ich muss heute sagen, ich hatte in all den Jahren noch nie ein Pferd, was zum ersten Mal, wo ich die Wassertrense zum ersten Mal reingehängt habe, mir signalisiert hat, dass es dieses Ding super findet. Also jedes dieser Pferde hat irgendwie mit der Zunge dran rumgespielt, mehr oder weniger lang, ob jetzt 3 Minuten oder 13 Minuten, sie spielen dran rum. Es ist ein Fremdkörper, es fühlt sich für das Pferd so an, wie wenn wir beim Zahnarzt waren und irgendjemand hat was verändert, dann spielen die mit der Zunge dran rum. Und deswegen hänge ich es rein, die haben bei mir ein Einohrkopfstück mit einer Sollbruchstelle. Das heißt, bei mir in der Box oder im Auslauf kriegen die das angezogen.
Also nach der Arbeit, gar nicht während der Arbeit, sondern...
Wenn die am 1. Mai kommen roh, haben die am 2. Mai dieses Ding schon mal an. Egal, was ich am 2. Mai mache. Ob ich ihn jetzt raushole und erstmal die Anlage, ist egal. Jedenfalls am nächsten Tag kommt diese Wassertrense angezogen und die wird erstmal die nächsten Tage immer wieder jeden Tag 1-2 Stunden reingehängt. Mhm. Sollte das Pferd irgendwo hängen bleiben, an Druck, was auch immer, reißt diese Sollbruchstängel, also das Pferd könnte sich nicht mit der Trense im Maul verletzen und hat sich bis heute in 25 Jahren noch nie ein Pferd verletzt am Maul bei mir.
Genau, meine nächste Frage, wie eng hängst du es rein? Eng oder lose?
Eher erstmal ein bisschen lose, also ganz leicht anliegend, aber nicht eng. Genau. Nein, eng würde ich nicht sagen.
Ich weiß warum, aber warum machst du das? Also würde ich mal tippen, dass ich es weiß.
Ja, generell, also ich erstmal die Erfahrung haben, damit rumzuspielen, aber...
Genau, damit sie die Zunge drüber und drunter.
Ja, ganz genau. Also auf jeden Fall.
Genau, weil viele machen es zu eng und die Zunge ist drüber und die kriegen sie nicht zurück und dann kriegen die Pferde wirklich Stress.
Ganz genau. Also ich mache so rein, die können da wirklich mit rumspielen. Und auch wenn die Zunge drüber hat, das ist mir erstmal egal. Genau. Also der wird, in der Regel wird er damit aufhören. Ich hatte wirklich nur ganz, ganz wenig Pferde, wo ich sagen muss, okay, bei dem hatte ich wirklich trotz langer Gewöhnung und auch Zahnkontrolle, Gebisskontrolle, weiß der Geier was, hatte ich das Gefühl, der mag es wirklich nicht.
Genau, aber das, so im Klassischen kennt man ja diese 2 Falten und das ist das Problem. Das ist, glaube ich, so in den Deutschen drin. Deswegen sage ich immer ruhig richtig locker. Natürlich nicht, dass sie es ausspucken können, aber so, dass halt locker die Zunge
ganz
drüber
genau.
Und auch wieder drunter tun.
Ganz
weil die tun die drüber am Anfang. Ja. Das ist ja total normal. Ne?
Ja.
Wir machen das oft so, dass wir die Namen reiten, damit Kraftfutter füttern und dann einfach eine Stunde stehen lassen. Und dann du wahrscheinlich auch einfach beim Arbeiten mal reinhängen, aber noch am Knotenhalfter arbeiten.
Ja, ganz genau. Ich fange Knotenhalfter an, dann auch Das erste Anreiten ist bei mir mit dem Seitpull. Mhm. Ich bin so der Seitpull-Typ. Das ist so etwas, das Handwerkszeug.
Also reitest du gebisslos an?
Ja, in der Regel immer gebisslos. Ich habe immer gebisslos angeritten mit dem Seitpull. Da fühle ich mich wohl darin. Okay. Muss aber dazu sagen, ich habe davor so 5-6 Tage auch Bose Rogers gelernt. Habe ich am Anfang nicht so viel Wert drauf gegeben. Hat sie mir gesagt, ich soll die Pferde fahren vom Boden. Mhm. Und hat er mir dann gezeigt, was für ihn wichtig ist. Mhm. Und also in seinem System, muss man ganz klar auch relativieren, lernen die Pferde im Sidepull erst, also gewisslos vom Boden aus, erstmal nur ganz entscheidend anhalten und rückwärts. Anhalten und rückwärts. Lenken ein bisschen, aber nicht elementar, weil es auch im Roundpen passiert. Roundpen ist ja, hast du ja eh wenig Platz zum Lenken, wenig Geraden. Mhm. Aber zur Gewöhnung, du bist in der Position des Reiters, also hinten dran, kommunizierst von hinten. Und es gibt eben durch Anhalten hohen Druck auf die Nase und Weichen nach hinten. Wenn du vorher schon Bodenarbeit gemacht hast, wo das Pferd das kennt, mir das half der Druck auf die Nase und hast dann einen Seitpull, dann, also mir hat dieses Fahren vom Boden und also wie gesagt auch ein Ziel dabei haben, also ganz bestimmtes Ziel zu verfolgen, anhalten, rückwärts, unheimlich geholfen. Wenn man es mir heute verbieten würde, also du musst anreiten, aber du darfst nicht fahren vom Boden, würde mir ein entscheidender Schlüssel würde fehlen. Weil zum ersten Mal, wenn ich wirklich drauf sitze, zum allerersten Mal drauf sitze und nehme die Zügel in die Hand und gebe etwas Schenkeldruck, gehen 9 von 10 Pferde sicher und solide schon rückwärts, obwohl noch nie einer drauf saß. Weil sie das einfach ein paar Tage vorher beim Fahren vom Boden lernen.
Genau, also der Pferd läuft Schrittstabgelopp mit Gebiss und Sattel und dann Doppellonge vom Boden. Ne? Also
genau.
Geht es ja nicht ums Nachgeben, sondern wirklich um Lenken und
ganz Anhalten. Ganz genau, ja, genau. Ne? Aber auch mit, muss ich auch zu sagen, ich habe dann einen Sattel drauf und es geht durch die Steigbügel.
Genau, machen wir genauso. Wir machen es erst im Raumpen, dann machen wir es in der Halle und dann machen wir es auch um den Hof. Wir fahren komplett
raus und geraden.
Genau. Weil das ist natürlich ein Riesenschritt, das vergessen viele, dass das Jungpferd vorhin geschickt wird, ohne dass jemand nebenher läuft oder ein altes Pferd vorläuft, wenn die sich vor was gruseln. Und das ist was, wenn das, ich würde mich niemals draufsetzen, bevor das funktioniert. Also das ist ja dein Notfallplan, ne? Dieses, du hast eine Lenkung.
Ja, und genau, es ist auch für mich ein ganz, ganz, ich weiß, es gibt Kollegen, die ja manchmal auch bei mir, also Trainer, die bei mir im Pferdchen abgeholt haben, da haben sie mir noch mal einen Moment zugeguckt beim Jungpferdereiten, dann haben sie manchmal geschmunzelt, was ich da so mache und so, naja, gut, und tust du die vorbereiten, warum hockst du nicht einfach drauf und lässt ihn ausbocken? Ich muss immer sagen, in 25 Jahren Jungpferde anreiten, und es waren echt viele, und da waren keine, auch manchmal ganz schwierige dabei, ich war bis zum heutigen Tag keine Nacht im Krankenhaus. Ich war mal einen Nachmittag im Krankenhaus, aber keine Nacht. Aber nicht, weil ich das so besonders toll mache, sondern weil ich vermeide, ganz genau, vermeide, dass es in schwierigen Situationen gerät und trotzdem diese Pferde zur Arbeit schicken kann. Also auch nicht so untertourig bin, dass nichts passiert. Also ich muss die vorwärts schicken können und die müssen sich an Bewegung.
Aber dieses Wow und rückwärts, wie genau machst du das? Sag mal, du hast jetzt ein Jungpferd, du fährst das vom Boden und das lernt das jetzt. Wie genau machst du das?
Ja, ich laufe dann hinterher und fahre, ganz wichtig, am losen Zügel. Also auf keinen Fall, was manche Kutschleute dann zu mir sagen, anstehen der Zügel und nachgeben und so Zeug. Ja. Nein. Ja. Total am losen Zügel. Also die werden so gefahren, wie ich sie dann reite, in ein paar Tagen. Also am losen Zügel, ich lenke ein bisschen mit dem direkten Zügel, links wie rechts. Und dann bleibe ich letztendlich stehen und sage, oh, und dann läuft das Pferd, simpel mechanisch gesehen, mir in das Seitpull rein, in den Zügel rein. Und da rede ich auch nicht um den heißen Brei rum. Das hört eine akustische Hilfe, wow. Und was nun folgt, ist reine Mechanik, also Druck auf der Nase. Mhm. So, und desto weiter das Pferd vorwärts gehen würde, desto höher wird der Druck. Ich nenne es mal so einen Bungee-Effekt. Mhm. Das Pferd muss das Gefühl haben, es läuft in so ein Bungee-Seil rein. Mhm. Also desto mehr es vorwärts geht, desto mehr würde die Spannung über meine Hand kommen. Sobald es jedoch den ersten Schritt anhält und rückwärts geht, sofort loser Zügel. Und es soll einfach in dieser Phase lernen, wenn ich vorne die Tür zumache mit der Hand, hält es an, beziehungsweise wenn der Druck weiter bestehen bleibt, geht es rückwärts. Und aus dem Grund ist es mir immer wichtig gewesen, dass bevor ich die reite, waren die bei mir niemals ausgebunden oder sowas vorher. Genau. Nicht. Also loser Zügel, genau, ich mache das nicht. Ich weiß, es gibt viele Kollegen, die machen das und
haben sich dann so
genau,
unter der Hand.
Ganz genau. Und dann willst du anhalten, die nehmen den Kopf runter, laufen die aber weiter.
Genau.
Und deswegen, das ist mir wichtig. Und dann halten die an, gehen rückwärts und dann kriege ich schon mal wirklich ein sehr solides, also mindestens mal den Grundstein für Anhalten und Rückwärts. Und sie lernen dieses Wort Wow immer mit danach folgender Hilfe. Also unmittelbar danach, eine halbe Sekunde später, läuft das Pferd mir in den Zügel rein und hält an. Was ich vermeiden will, dass sie dieses Wort Wow schon tausendfach gehört haben, aber gar nicht genau wissen, was es bedeutet. Dann laufen die Leute wieder im Offenstall hinter ihrem Pferd her und wollen es wieder einfangen. Und bis tief in die Nacht höre ich aus der Reithalle ein, oh, oh, und es hält doch nicht an. Also es muss lernen, was es geht. Und natürlich hilft da die Bodenarbeit. Also ganz wichtig, bevor ich die überhaupt fahre und rückwärts nehme, haben die am Halfter gelernt, mit Druck auf der Nase rückwärts zu gehen. Auch wenn es viele tolle Übungen gibt in der Liberty Work, dass ich vor dem Pferd stehe und Back, Back, Back sage und es geht auf Back rückwärts, auch schön. Mhm. Aber es muss auf jeden Fall für mich auch mechanisch rückwärts gehen können. Also wenn es Druck auf der Nase spürt, muss es weichen können nach hinten.
Genau, das geht mir ähnlich. Also ich sage immer meinen Schülern, wir wollen beim Wurm eine Rückwärtstendenz. Weil ein Pferd denkt oft vorwärts oder rückwärts. Die denken ja oft nicht so richtig an Stehen. Und die Pferde, die gut anhalten, denken immer nach hinten. Die wissen, ich muss einen Schritt zurück, also halte ich sofort an. Und die Pferde, die schlecht anhalten, die laufen, die krabbeln ja so nach vorne aus. Und das ist ja genau dieses Klassiker, die Leute, egal ob sie draußen sitzen oder dahinter laufen, die nehmen den Zügel auf, sagen, wow, das Pferd läuft langsam in den Druck rein. Und was machen die Leute? Danke sagen.
Ganz genau.
Und bei mir und bei dir, erst wenn die einen Schritt dem Druck weichen, dann sagen wir danke.
Ja.
Das
ja, genau.
ist diese Rückwärtstendenz.
Genau. Haben die.
Kommt aus der Reining-Reiterei viel.
Ja, ganz genau. Aus dieser Arbeitsreitweise habe ich die Hand gebraucht, um anzuhalten. Habe ich sie benötigt? Genau. Müssen sie auch Rückwärtstendenz denken?
Ja, müssen erst den Druck weichen.
Ganz genau.
Ich auch den Druck
genau. Ja, genau. Aber der hat doch angehalten. Ja, der hat angehalten, aber du hattest 3 Kilo in der Hand währenddessen, oder? Und es werden morgen 4 und übermorgen 5 sein. Und dann wird es irgendwann das sogenannte Männerpferd sein, also wie die Warmblüter es nennen. Kann nur noch ein Mann reiten, weil du auf jeder Seite 17 Kilo brauchst, um anhalten.
Siehst du auch bei klassischen Reitern viel, finde ich, die gehen ja fast alle nicht rückwärts, also gerade im Breitensport. Ja. Und dementsprechend haben die auch alle keine Bremse.
Ja, genau.
Und es ist ja auch wieder psychologisch für den Reiter, wenn der weiß, das Pferd hält gut an, dann streckst du ganz anders bei einem Jungpferd auf. Und wenn du weißt, ich habe meine Hausaufgaben gemacht und das Pferd vertraut mir, dann bist du viel souveräner, was wir natürlich sowieso sind als Profis. Aber wir sind auch nur souverän, wenn wir wissen, dass es funktioniert.
Ja.
Da sind wir wieder beim Unterbewusstsein, ne? Das steuert einen ja. Das siehst du viel auf dem Turnier. Die Leute wissen echt, sie sind nicht bereit, sprechen es aber nicht laut aus. Das Unterbewusstsein hat Stress, wenn sie auf dem Turnier am Abreiteplatz aufsteigen und dann sind alle on fire, Pferd und Reiter. Ne?
Ja.
Das ist wieder, viele vergessen das Unterbewusstsein. Die reden sich das irgendwie schön, aber gerade in so Situationen oder auch wenn man souverän sein will, was man natürlich beim Jungpferd sein sollte, muss man seine Hausaufgaben gemacht haben. Und dann kann man dann der erfahrene Part sein. Ne? Ja, aber da sind wir sehr ähnlich. Ja, super. Gut, so, jetzt Boden ausfahren, Satteln klappt und dann, wie steigst du wo auf?
Also ich steige ohne Aufstiegshilfe vom Boden auf. Ich habe natürlich das Glück mit 1,92 und tendenziell kleineren Pferden, kann man sich jeden vorstellen. Also meine Steigbügel hängen ja relativ tief, also ich komme da gut hoch.
Ja.
Also auch mit über 50 komme ich da gut hoch. Also, aber wie gesagt, was ich manchmal mache bei den, also ich steige vom Boden aus auf, aber in der Vorbereitung habe ich oftmals in meinem Roundpen für einige Tage in der Mitte einen Big Pack Strohballen liegen.
Ja.
Also einen großen Strohballen, so groß.
Ja.
Kennt ihr jeder? So, und dann stehe ich auf diesem Strohballen drauf und arbeite das Pferd um mich herum und lehne mich erstmal von ein paar Seiten drüber, weil das junge Pferd vielleicht noch nicht sicher an der Aufstiegshilfe steht und so weiter. Deswegen arbeite ich da gerne ein bisschen von oben, von der Seite. Bei ängstlichen, nervösen Pferden auch gern mit einem Wallach dabei, also mit einem erfahrenen Pferd dabei. Also hilft mir immer, wenn ich denke, dass diese Schüler sehr viel Angst in diesem Klassenraum hat, dann hilft ein erfahrenes Pferd.
Was Ruhe ausstrahlt.
Genau, das mache ich aber sehr individuell abhängig. Ich glaube, heute kann ich entscheiden, wenn ich mit dem Pferd schon ein paar Mal im Roundpen gearbeitet habe, okay, da kannst du jetzt aufsteigen, der ist easy.
Das,
genau.
Okay. Aber das ist dieses von oben, hinten, ist halt auch neu fürs Jungpferd.
Ja, genau.
Ne? Deswegen das Big Pack, ich mache es halt auf der Aufstiegshilfe, kannst du auch da hochstellen.
Genau.
Oder als Handpferd viel mitnehmen, machen wir halt auch viel.
Ja.
Ne?
Und was noch wichtig ist, dieses Fahren vom Boden, mache ich auch bei manchen Sensiblen, die so geräuschempfindlich von hinten sind, dass ich im Roundpen mal kurz hinter den her jogge. Also ich trab die an und stehe nicht in der Mitte, sondern jogge kurz hinten her und schleife auch manchmal was mit dir mit. Also nicht gerade die Klapperdosen der Hochzeitsgesellschaft, die nicht unbedingt, aber etwas, was ein schleifendes Geräusch gibt. Und dann sehe ich schon, wenn der jetzt den Rücken wegdrückt, die Ohren aufmacht, dann hat der Angst vor Geräuschen, die im Hintergrund sind. Und das ist ja bei manchen Pferden schon so. Und dann gewöhnt man die dran.
Ja, ganz gefährlich sind die den Schweif einklemmen.
Ja, genau.
Dann ist der Fluchtinstinkt
aktiviert. Genau. Deswegen, wenn ich die dann so ein bisschen hinterher joggen kann, dann ist es okay, dann mache ich das 20, 30 Meter, wenn die gelassen dabei sind.
Ja.
Okay.
Ja, so gut. Und dann aufsteigen übst du von beiden Seiten am Anfang, oder?
Ja, eigentlich von beiden Seiten. Mache ich so. Ja. Ja, ja.
Und dann setzt du dich einfach alleine im Raumpen drauf?
Meistens so, ja. Es gab auch schon Pferde, wo man es mal geführt hat, wo ich dachte, weiß nicht so genau, hat man mal geführt. Aber sonst bei meinen eigenen Pferden, die ich auch selber gezüchtet habe, hocke ich einfach drauf. Genau, hocke ich einfach drauf, weil die kennen das alle und.
Und dann gehst du erstmal in den Roundpen?
Ja, ich bin schon am Anfang im Roundpen und habe dann auch einen ganz bestimmten Plan. Also es heißt ja in allen Büchern auch zu Recht, man reitet ein Pferd von hinten nach vorne, so heißt es ja zu Recht. aber meine Ausbildung beginnt von vorne nach hinten, zumindest meine. Mhm. Das heißt, ich will erst, dass der Kopf sich stellen lässt, dass die ihre Nase links und rechts geben. Also ganz simpel formuliert, dass die ihre Nase links und rechts geben. Nun, dass die Schulter, also die Lenkung dieser gestellten Nase folgt. Mhm. Und dann will ich eine Kontrolle von der Mittelhand haben, also dass ein bisschen dem Schenkel weichen. Und natürlich auch schon sehr bald, dass ich die Hüfte verschieben kann. Aber trotzdem ist das erste Mal, was ich haben will, dass ein Pferd lenkt und bremst. Das ist das erste Mal, was ich haben will, dass es lenkt und bremst. Dass es sich biegen kann und dann den Schenkel weichen kann, ist ja etwas, was ein bisschen später kommt. Mhm. Aber die ersten Minuten, Stunden will ich, dass es seiner Nase folgt, anhält, dass es lernt, dahin zu gehen, wohin ich das Pferd stelle. Das
also auch nur innerer Zügel oder direkter Zügel? Also
ja, genau, direkter Zügel.
Aber erstmal über einen Zügel und zum Anhalten.
Genau, dabei. Schon etwas natürlich äußeres Bein und so weiter und äußere Schenkel angelegt, aber schon dem direkten Zügel. Okay. Genau, dass ich ja keine Kraft beim direkten Zügel brauche.
Also und du lässt die auch einfach, also wir lassen einfach Schritt, Trab, Galopp, Kopf, egal, schön vorwärts locker.
Genau, erstmal egal. Da glaube ich fest dran, dass sie sich erstmal auch so ein bisschen finden müssen, weil so ein junges Pferd auch ja wieder, weiß man ja, so ein junges Pferd ist nun gewohnt, 3 Jahre lang, wenn es auf einer Weide läuft, im Linksgalopp seinen Kopf seinen rechts außen zu tragen zur Balance. Wenn ich nun komplett sage, ja, es muss nach innen gestellt sein, galoppieren viele falsch an, sind es einfach nicht gewohnt und deswegen muss man auch da wieder wissen, es ist eine Entwicklung in eine bestimmte Hilfengebung. Und das Pferd muss sich ja letztendlich auch dran gewöhnen erstmal.
Ja, ist auch so ein bisschen, also immer wieder bei Ausmaßern Takt und Losgelassenheit.
Ganz genau.
Erstmal, ich sage mal, Jungpferde müssen mit Schwung arbeiten, die haben ja keine Kraft, wo soll es herkommen? Mhm. Da haben wir schon bei vielen das Problem, dass die ganze Zeit vorne die Tür zumachen mit der Hand und hinten nachtreiben und das Jungpferd dann immer sagt, was soll ich denn? Also wir reiten ja auch am langen Zügel, der Kopf ist oben, das Pferd läuft schön vorwärts und umso lockerer die vorwärts laufen, umso mehr lassen die auch schon den Hals fallen. Mhm.
Ja, und die müssen vorwärts laufen. Also die müssen kontrolliert offensiv sein, sonst hast du wiederum eine Zeitbombe. Und gelegentlich sehe ich auf den Kursen Zeitbomben.
Genau, die bocken nämlich in dem Moment und klemmen. Ja. Wo du treibst und die treten nicht an. Ja. Das ist der Punkt,
genau. Ne? Trab den mal bitte schneller. Nee, das mag der nicht. Wie, das mag der nicht? Ja, dann legt er die Ohren an und schlägt einen Schweif, wenn du den schneller traben willst.
Mhm. Und dann schreibst du nochmal und dann bockst.
Jetzt ruft dich morgen früh Brad Pitt an und will mit dir zum Ausreiten gehen. Weißt du? Und du sagst, du kommst nicht hinterher, weil der will nicht schneller. Oder hast gerade die Bank ausgeraubt und du willst mit Jim mit den Juwelen abhauen. Du kommst nicht, weil der will nicht schneller.
Ja, aber auch die Leute nicht.
Ja, kann ich ja verstehen. Genau. Also deswegen kann ich verstehen, jeder, der Angst hat und sagt, ich traue mir das nicht zu, weil der bockt gleich, ich habe 2 Kinder zu Hause, dafür habe ich totales Verständnis, aber dann holt euch die Hilfe eines Profis, genau.
Ja, ich lasse auch die Jungpferde, ich lasse die tragen und lasse sie locker nur lock fallen, dass sie so schön vorwärts und so locker reinfallen, ne? Also das machen wir genauso und dann gehen wir halt in die Halle und wenn die da mal falsch angeloppen, dann mache ich halt locker einen Handwechsel, ich bin da total entspannt, ne? Nicht so nach dem Motto, oh, das war groß falsch, trabst eine Runde, machst du nochmal, ne? Aber da haben wir auch diese, bei den Jungpferden oft die Diagonale, also das. Wenn du den Kopf nach außen ziehst, kommt die Hinterhand rein beim Jungpferd. Umgekehrt, ne? Deswegen, die Jungpferde galoppiert man eher fast ein bisschen mit Außenstellung über inneren Schenkel an, ne?
Ja, genau.
Genau. Und viele wollen wie das alte Pferd Kopf nach innen.
Ganz genau.
Und das funktioniert genau nicht.
Genau,
ne?
Dann haut die Hüfte ab nach außen, weil die sich noch nicht biegen können. Genau. Und dann passiert genau das Gegenteil.
Ja.
Obwohl man, jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, wo ich vorhin gesagt habe, lehren und abrufen von Lektionen sind oftmals Unterschiede. Das sichere Pferd kann sich ja stellen, biegen, über den inneren Schenkel vorbereiten, kann es alles machen. Das kann das junge Pferd noch nicht genügend.
Genau.
Und deswegen ist es hilfreicher, dass manchmal gerade bzw. Außenstellung.
Genau. Also, aber da bin ich halt auch ein großer Fan von, die Pferde erstmal locker laufen zu lassen, die nicht in eine Form zu pressen, weil da nimmst du oft den Jungpferden die Motivation, dann läuft es, dann wird gezogen, damit der Kopf unten ist, dann ist der Kopf unten, dann läuft sie ja nicht, dann wird geklopft und das ist so eine totale Reizüberflutung für die Jungpferde oft, ne? Weil ganz halt irgendwie gezogen oder getrieben wird und viele sagen dann zu Recht, finde ich blöd. Die einen rennen, die anderen machen gar nichts mehr.
Ja, die Leute wollen dann zu viel und dann erinnere ich sie immer an ihre erste Fahrstunde eines Schaltautos. Also stell dir mal vor, der Fahrlehrer hätte von dir verlangt, Kupplung, Gas, alles gleichzeitig. Wir haben doch erstmal Gefühl für die Lenkung gekriegt und dann mal so langsam schalten und dann mal dafür. Und so ist es für das junge Pferd doch auch.
Ja.
Und wir alle wissen doch, gerade ganz besonders Männer sind nicht unbedingt multitaskfähig. Also gib dem Pferd die Chance, auch wenn es heute widerlegt ist, gib dem Chance, erstmal dem Pferd eins zu lernen, dann das nächste dazu. Es ist ja wie Vokabellernen. Es lernt erst eins, dann ist es sicher, dann kommt das nächste dazu. Das nächste dazu. Wer versucht, 3 Dinge gleichzeitig dem Pferd zu lehren, das wird schwierig. Für das junge Pferd wird es schwierig.
Deswegen finde ich auch den Raumpensel super, weil da muss man nicht viel lenken, da kann man das Pferd erstmal vorwärts schicken. Ne? Wenn das funktioniert, geht man erst in die Halle. Aber wenn das auch im Raumpensel schon gar nicht funktioniert, finde ich immer, muss man vielleicht auch nicht in die große Halle, oder?
Ja, nö. Also ich sage auch erstmal Raumpensel einfach zur Sicherheit. Mhm. Ich habe dann die letzten Jahre, ich habe in den USA was gesehen, das habe ich mir dann zu Hause auch gebaut, ich habe in den USA einen Raumpensel gesehen mit Big Pack Strohballen. Also der war gebaut aus Strohballen. Und da ist ja beim Round-Pen manchmal, also ich habe immer ein bisschen komisches Gefühl, wenn ich irgendwo auf Anlagen bin und habe einen Round-Pen gesehen mit Panels, da hatte ich mir gedacht, uiuiui, hoffentlich schleift man nicht ein Pferd da außen. Und so habe ich mir zu Hause in meine kleine Halle dann mal einen Round-Pen mit Big-Pack-Ballen gebaut, also Strohballen.
Ja.
Und sollte wirklich mal ein Pferd blöd rennen oder irgendwas passieren, dann tust du dir da nicht weh. Mhm. So, das war immer so.
Ja. Ja, sehr schön. Ja, dann bleiben wir doch vielleicht kurz bei der Ausbildungsskala. Also Takt, Losgelassenheit. Dann kommt ja bei uns die Nachgiebigkeit. Mhm. Das ist ja bei den Klassischreitern, glaube ich, dann die Anlehnung, oder?
Ja, genau.
Haben wir da schon?
Ja.
Genau. Und vielleicht willst du mal kurz erklären, was du da unter Nachgiebigkeit verstehst?
Also Nachgiebigkeit, also generell eine Gebissakzeptanz, also das Pferd den lateralen Zug, also seitlichen Zug zu verstehen, dann horizontal, also Nachgiebigkeit durchs Knick, aber immer in Verbindung mit dem Schenkel. Also da sehe ich natürlich Leute, die, oder das sieht uns allen vielleicht mal, dass man dann überwiegend das mit der Hand versucht, das ist die Nachgiebigkeit durchs Knick. Also und generell Nachgiebigkeit ist wirklich eine Kombination aus Schenkelhilfen, Sitzgewichtshilfen, Zügelakzeptanz. Mhm. Eine gewisse Nachgiebigkeit. Also wirklich, dass das Pferd weich und geschmeidig wird, also den Möglichkeiten entsprechend. Und heute würde ich auch sagen, es gibt einfach Pferde, die sind vom ersten Tag an spaghetti-mäßiger, also die sind einfach weicher.
Die sind schlängelig.
Ja, und dann gibt es wiederum Pferde, die sind, da kannst du viele Übungen machen und trotzdem bleiben sie so ein bisschen wie so ein Federstahl. Sobald du loslässt, werden sie wieder bald gerade. Genau. Also, ja. Aber letztendlich ist es das Verständnis zwischen den einzelnen Hilfen, also die Verbindung zwischen Schenkel, Gesäß, also das vergessen ja viele Leute, also Po-Muskulatur, Gesäß und Kreuzreiten.
Gewichtshilfe.
Ja, genau, also das letztendlich.
Ja, genau, und da muss man auch, glaube ich, wissen, dass ein Pferd hat ja einen Opposition-Reflex, das heißt von Natur aus ziehst du einen vollen Halfter an, rennst rückwärts oder steigt.
Ja.
Und eigentlich ist das schon beeindruckend, finde ich, dass wir ein Pferd eigentlich komplett resetten. Mhm. Wir dringen dem bei, auf Zügeldruck nachzugeben, was es von selbst nicht tun wieder. Wir bringen dem bei, auf Schenkeldruck nachzugeben, wo es ja auch verschiedene Systeme gibt. Es gibt ja Leute, die drücken und das Pferd geht weg vom Druck. Und es gibt Leute, die drücken, das Pferd geht in den Druck. Man kann den Pferden ja alles beibringen.
Ja, genau.
Aber da sind wir, das ist schon beeindruckend, wie viel man Pferden beibringen kann, finde ich.
Ja, genau. Also das ist schon sehr beeindruckend, wenn man auch wirklich weiß, wie sie lernen. Also das oberste Verständnis für sie einfach Druck wegnehmen ist. Also das, was sie gerade machen, wenn du den Druck wegnimmst, das bleibt in ihnen haften. Ja. Das kann natürlich das Gegenteil sein. Beispiel dafür, kommt einer in die Reithalle rein und hat seine Schenkel weggestreckt, seine Unterschenkel weggestreckt. Und ich sage, leg mal deine Waden ans Pferd. Nein, der ist so sensibel, der rennt dann los. Ja, und dann, klar, dann läuft er vor dem Schenkel weg, weil es irgendein hypersensibles Pferd ist, läuft vom Schenkel weg, weil es natürlich auch immer gleich funktioniert. Der Reiter tut tatsächlich seinen Schenkel dran, dann startet Hannibal durch oder rennt los. Derjenige nimmt seinen Schenkel wieder weg und bremst das Pferd über die Zügel, weil es das ja nicht hätte tun sollen. Und es ist besser, der Reiter würde zum Beispiel seine Steigbügel etwas kürzer machen, würde auf einer Volte beginnen und das Pferd an angelegte Schenkel gewöhnen. Also wir können doch heute nicht modern oder gut reiten, wenn wir unsere Schenkel nicht einsetzen können. Dann können wir das Pferd nicht biegen, nicht stellen. Und wie du sagst, so kann ein Pferd natürlich auch das völlig Falsche lernen. Wir kennen ja alle Pferde, wo du einen Schenkel anlegst und sie sind weg. Also Tante Luise darf nicht kommen und dieses Pferd reiten, die siehst du nicht mehr wieder.
Aber da sind wir ja bei der Trainingsphilosophie, ne? Wie trainiere ich ein Pferd? Und da gibt es für mich zwei Wege. Einmal trainiert man über Belohnung, das heißt, das Pferd macht das Richtige, kriegt ein positives Feedback.
Ja.
Und dann gibt es natürlich auch leider die Fraktion, die darüber über Strafe trainiert. Das heißt, Belohnung ist schon nicht gestraft zu werden, ne? Ist mit den Quartern leider auch sehr möglich, weil die sehr, sehr willig sind, ne? Die sind ja wie so ein Border Collie, die immer alles richtig machen wollen. Ne? Das ist natürlich mit hochblütigen Pferden schon nicht ganz so möglich. Ne? Das ist manchmal leider das Schicksal der Quarter, würde ich sagen. Aber ich denke, da bist du auch in dem... Also wie belohnst du dein Pferd, wenn es was richtig macht?
Ja,
für deinen erklärt.
Mitarbeit oder Verständnis muss sich für das Pferd lohnen. Mhm. Und für mich ist oberstes Belohnen wieder. Mhm. Jetzt nicht, dass es verbal freue und mich da um mich rumfährt, rumtanze, sondern ich halte es an, gebe ihm Pause, lasse es am langen Zügel für einen Moment gehen. Zum Beispiel, wenn es einen guten Galoppwechsel gemacht hat. Da muss es noch ein paar Sprünge gehen, damit der Takt erhalten bleibt. Nach dem dritten, vierten Galoppsprung halte es an, lasse es ein paar Schritte entspannt gehen. Das mache ich genauso, wenn ich Schrittfolge lerne, Hinterhandwendung, es muss ein inneres Bein setzen, wenn es das zwei, dreimal gemacht hat, wieder Pause. Also ich gebe ihm Pause, gebe ihm langen Zügel, lasse es einen Moment am langen Zügel Schritt gehen.
Genau, das soll ich auch machen.
Lob des Pferdes
natürlich. Oder durchparieren.
Genau,
das sind die,
ganz genau.
Weil es ist ja schön, wenn du das Pferd lobst, aber solange du noch am Pferd rumziehst, bringt dir das auch nicht
genau.
Und prima.
Ganz
sein,
genau,
ne?
Ganz genau.
Genau, also so ganz offensichtlich Lob. Und das ist schon vielen gar nicht bewusst, wie sie ihr Pferd eigentlich loben können. Und das ist zum Beispiel eine gute Galoppstange oder ein guter Galoppwechsel, wie du gerade sagst. Ne? Wunderbar. Ich sage immer, wenn der gute Galoppwechselsprung ist, als erstes Hand runter, dann drei, vier Sprünge weiter, dann durchparieren. Aber viele reiten einfach nur eine halbe Runde, als ob es schlecht gewesen wäre. Mhm. Und das Pferd braucht ja, ich glaube, ich habe letztens noch einen Bericht von einer Verhaltensbiologin bei WeHorse gehört im Podcast, das sind Sekunden, wo das Pferd das damit assoziiert.
Ganz genau.
Ich glaube, die spricht von 3 Sekunden.
Genau.
Ne? So. Und das nicht eine halbe Runde, eine Runde, dann weiß das Pferd nicht mehr, warum durchpariert wurde. Und das muss uns allen bewusst werden. Sobald das Pferd was richtig macht, müssen wir es ihm sagen. Mhm. Und dafür müssen wir ja erstmal wissen, was richtig ist. Mhm. Da geht's ja schon los, ne? Das, warum reite ich die Beute? Soll die 2 Meter, soll die 6 Meter, soll die 10 Meter? Geht's mir auf Stellung, um Biegung, um Takt?
Genau.
Wie anspruchsvoll gutes Reiten eigentlich ist. Also von der Gehirnleistung des Reiters auch. Also der mentalen.
Ja, dass du also wirklich in der Lage bist, also wirklich auch Bewusstsein zu haben, was sich da unter dir bewegen muss, wie du deinen Körper positionieren musst. Und dann auch, wie so, ganz oft, man liest das ja in Büchern und jetzt klappt das nicht, das Pferd biegt sich nicht. Dann reiten sie eine Volte. Nein, du musst eine Volte reiten, bis die in den brauchbaren Bereich geht und nun das Pferd loben.
Genau.
Nur dann macht das ja letztendlich
Sinn. Genau, du musst ja nur erst aus der Volte raus, wenn es besser geworden ist.
Genau, nicht weil Alibi wollte.
Genau, und da ist ja auch die Frage, habe ich ein extrem schwieriges Pferd, reicht mir ja ein guter Schritt? Habe ich natürlich ein Pferd, was fertig ausgebildet ist, das muss eine Volte perfekt laufen. Das ist ja wieder der Anspruch. Ne? Und da finde ich, sind viele so planlos. Die steigen auf ihr Pferd, reiten in eine Volte und wissen eigentlich gar nicht, warum sie in die Volte reiten. Mhm. Und deswegen sage ich immer, 2 Minuten. Ihr müsst die nächsten 2-3 Minuten planen. Dann könnt ihr durchparieren, euch eine neue Übung überlegen. Aber viele reagieren auf ihr Tier die ganze Zeit, anstatt eine Ansage zu machen, im positiven Sinne. Mhm. Und das ist natürlich bei uns Profis. Wir haben in der Regel einen Plan, warum wir das jetzt reiten. Ne?
Ja, und zum Beispiel, Volten ist jetzt ein gutes Beispiel, um wieder zurück auf die 2 Kollegen zu kommen, beziehungsweise es waren Amateure, aber Robert und Michael damals, die konnten die Volten reiten, ohne einen Zügel in die Hand zu nehmen, nur mit einem Sitz und das Pferd war perfekt gebogen und noch nachgiebig. Also da hatte ich gedacht, das habe ich vorher von keinem der namhaften Rehne vorher gesehen. Mhm. Noch nie vorher gesehen.
Das sieht man auch heute noch, wenn man sieht viel Slackreiterei auch im Trail, aber dass das Pferd sich korrekt stellt und biegt dabei, das ist schon wirklich hohe Schule, ne? Kann man sagen. Das ist das Ende unserer Ausbildungsgrade.
Ja, ich glaube, da muss man offen durch die Welt gehen, sich Leute anschauen. Ich habe viele gute Reiter gesehen, die jetzt nicht unbedingt auf den Hochglanzmagazinen auf der Titelseite sind.
Das stimmt, das stimmt. Ja, so, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Das wäre bei den klassischen Reitern bei der Schwung und bei uns die aktive Hinterhand.
Ja, ganz klar. Tempiwechsel, ganz klar wichtig. Tempiwechsel reite ich ganz, ganz viel. Mhm. Auch da wieder ein Punkt, da muss ich dazu sagen, es ist besser geworden, weil vor 5, 6, 7 Jahren ist die Ranch Riding eingezogen und dadurch auch in den Unterricht eingezogen. Mhm. Und endlich kamen die Leute selber mal und sagen, ich will eine Trabverstärkung reiten und so weiter. Also mehr Schubkraft entwickeln und dass wir wirklich also im Trab auch dieses Gangbild M sehen, also dass wirklich die Hinterhand so weit Fuß, dass das zurückgreifende Vorderbein das M ergibt und genau, viele, die
oder
nur da.
V auch genannt.
Ja, yeah, genau. Oder letztendlich so, genau.
Hinterbein.
Genau. Oder letztendlich, und das hat mir oft Leute gesehen, die einfach nur bequem joggen wollten. Mhm. Bequem joggen wollten, dir aber was erzählen von, ich mache Gymnastik mit deinem Pferd. Nein, das ist letztendlich, also nichts gegen Joggen, ist natürlich ein Abrufen.
Aber hat keine
ja, genau.
Keine
genau.
Schwebephase.
Genau, deswegen, das spielt alles eine wichtige Rolle. Dann Galoppverstärkung, also dann auch Galoppsprünge verlängern, um auch den Takt zum Wechsel hin, also das wird dir wahrscheinlich oft auch so gehen auf den Kursen, wenn die Leute einen Wechsel reiten wollen und du guckst da eigentlich die Grundlagen an, sie haben gute Seitengänge, gute Gymnastik und eine Schulterkontrolle. Und warum klappt der Wechsel bei diesem Pferd nicht? Weil die versumpfen. Genau, die versumpfen zum Wechselpunkt hin. Die verlieren den Takt. Ja, aber ich habe gesehen in der Western Riding Dog World Show, die galoppieren so super langsam. Ja, der bringt so viel Bewegung mit. Dem fällt das leicht. Aber vielen Pferden musst du zumindest aus meiner Sicht, tendenziell aus dem Arbeitsgalopp das Wechseln lernen.
Daher. Ja, ne? Also das ist ganz... Und auch die Western Riding World Champion USA, die waren auch früher doppelt so schnell, als sie den Wechsel gelernt haben. Ja. Und das Positive an der Rennschreiding, wie du sagst, endlich reitet die Welt mal wieder vorwärts. Ne? Mhm. Das hat echt die Rennschreiding mitgebracht. Ich meine, manche reiten auch über Tempo, ist auch wieder das Falsche. Aber was machst du so für Übungen, würdest du selber sagen? Also für die aktive Hinterhand? Also Tempiwechsel hast du gesagt?
Also dann ganz klar die klassischen Seitengänge und auch immer gewusst, wieso? Ich habe zum Beispiel am Anfang nicht verstanden, zum Beispiel Schenkelweichen oder was auch immer. Warum soll das 45 Grad sein oder in dem Fall 30 Grad und im Arbeitstrab geritten. Warum? Es genügt doch eine Schenkelakzeptanz als junger Trainer, wenn der weicht. Aber nein, dann tritt das Bein diagonal weiter unter und nicht nur über. Deswegen die ganzen klassischen Seitengängen, die man so hat, also Travers, Renvers, Schulter herein und logischerweise Außengalopp, all diese Sachen, die der Kräftigung der Hinterhand dienen bei Erhaltung bzw. Kontrolle des Takts.
Das stimmt. Weil es ist auch einfach eine andere Bewegungsdynamik, auch von der Winkelung, von der Gelenke. Ich mache auch viel Cavaletti-Arbeit, weil die dann wirklich mal ihre Beine anheben müssen und winkeln müssen. Ne? Und das macht die Pferde stark.
Und was ich unheimlich gern mache, also ich fange da immer individuell, ist spiralenförmig Galoppzirkel verkleinern. Also nicht wie der Rening, großer Zirkel, kleiner Zirkel, großer Zirkel.
Eine Schnecke.
Ganz genau, immer enger werden. Jedes Pferd hat ja individuell seinen Punkt, wo es jetzt schwierig wird, wo es letztendlich nur... Wenn es langsamer wird, also zeitlich länger auf der Hinterhand steht, dann kleiner kann und dadurch auch eine Tragkraft entwickelt. Also simpel ausgedrückt, ist ein Unterschied, ob ich 10 Meter geradeaus gehe oder 10 Treppen hochgehe. Dann brauche ich Tragkraft, um mich da abzudrücken. Und deswegen an Spirale verkleinern, also spiralenförmig verkleinern, also Schnecke reiten im Galopp bis zum individuellen Punkt, wo es für das Pferd, dieses Pferd eng wird, noch 3-4 Galoppsprünge wieder rauslassen. So Sachen. Und dann habe ich halt viele Pferde gehabt, die am Anfang gerade mal einen 15-Meter-Zirkel geschafft haben und nach Jahren, tatsächlich Jahren, können die da eine Pirouette galoppieren oder 5-6 Meter Volte galoppieren.
Da kommen wir von Schub in Tragkraft.
Ganz genau. Ne?
Obwohl ich da finde ich immer wichtig zu sagen, dass das Jahre dauert. Also
ganz genau.
Tragkraft reden wir von 12 bis 18 Monaten Reiten am Stück, würde ich mal sagen.
Ja.
Das dauert nicht 3 und auch nicht 6. Ne? Das ist ja bei den Dressurpferden ganz extrem, aber die Pferde werden ja zum Teil 8 Jahre lang ausgebildet und das auch bei unseren Westernpferden. Ich finde, du merkst so nach 18 Monaten, also wenn du mal anderthalb Jahre durchgerissen hast, wie ganz anders die laufen, weil die stark sind. Ne? Aber das merkst du nach 3, nach 6 Monaten, hast du die ein bisschen gymnastiziert und locker. Aber von Kraft ist schon echt ein langer Weg.
Ja, aber amüsant ist es ja dann, wenn man Trainer ist und hat Videoaufnahmen von einem Pferd, was damals 5 Monate unter dem Sattel war. Und man sieht es 4-5 Jahre später und sagt, boah, wie sich das verändert hat in der Galoppade.
Ja. Genau. Obwohl man nicht dran rumgeschraubt hat, sondern einfach das Pferd systematisch aufgebaut hat und das Pferd das leisten kann. Wie stehst du so ein bisschen zu der Kopfhaltung beim Westernreiten? Also generell reiten wir ja vorwärts, abwärts.
Ja.
Machst du das so vom Aufbau?
Schwieriges Thema. Ich kann dir mal einen Erfahrungswert nennen.
Ja.
Und vielleicht liege ich da auch falsch, weil ich begebe mich nicht gern auf eine Bühne, wo ich zu wenig Ahnung davon habe. Aber ich war mal in einer Fortbildung. In einer Fortbildung von jemand, der Ahnung scheinbar hatte über Bewegungsanalytik.
Ja.
Und derjenige vorne an der Tafel sagte, und das, da fehlt mir das Wissen, und das sagte, wenn ein Pferd sein Knick unter dem Widerriss trägt, ist es nicht mehr in der Lage, mit der Hinterhand genügend unter den Körper zu schwingen. Das war der Satz, der dort vorne an der Tafel fest in Stein gemeißelt war. Also es darf niemals ein Knick unter den Widerriss, dann wäre es nicht möglich, mit der Hinterhand genügend unter den Körper zu schwingen. Nun muss das jemand sagen, muss ich sagen, das war jemand, der aus der Klassischreiterei kam. Und da habe ich nachgefragt, habe gesagt, ja, ich reite halt so vom Gefühl her, wie ich so gelernt habe, ich bin da jetzt nicht so der ganze Reitprofessor und ist das wirklich so? Weil ich sehe schon sehr athletische Pferde, denen zwar immer gesagt wird, sie laufen auf der Hinterhand, aber sie laufen auf der Vorhand mit dieser Halsposition. So, und dann habe ich dann nochmal in der Mittagspause nachgefragt, bin aber hingegangen, weil ich es nicht vor der ganzen Leuten fragen wollte. Und habe gesagt, ja, ist das wirklich so? Ja, es ist nicht möglich. Also wenn ein Pferd seinen Hals unter dem Widerriss trägt, ist es nicht genügend in der Lage, mit der Hinterhand unter seinen Körper zu bringen. Dann habe ich ein Bild vom Cutting-Pferd gezeigt, dessen Kopf gerade über dem Sand war. Und das Hinterbein hat gerade das Ohr überholt. Und da haben sie gesagt, können Sie mir das Bild erklären? Ach, ihr mit euren kurzen Westernpferden. Das war die Antwort. Die war für mich nicht genügend. Deswegen, also ich bin mit Sicherheit nicht genügend, also der richtige Mensch, um über Biomechanik zu
finden. Richtig oder falsch.
Ich ganz genau.
Wissen, wie du es aus der Praxis aus der Erfahrung gehört.
Ganz klar. Wenn ich reite und ich habe das Gefühl, die ganze Reise geht bergab. Also das Ganze zieht mich nach vorne in den Sand. Und es ist nicht leicht in der Schulter. Ich habe keine leichte Schulter, keine brummte Lenkung, all das. Und die Hinterhand ist nicht aktiv, also entwickelt keinen Schub. Dann hole ich mir das Pferd im Hals höher. Aber und grundlegend lasse ich jetzt auch kein Pferd mit der Nase im Sand galoppieren, auch klar. Aber ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen, wenn ein Pferd flacher läuft, ist es gesundheitsschädlich. Das behaupte ich nicht. Aber jetzt nicht, weil ich das Gegenteil behaupte, sondern einen ganz einfachen Grund. Was mich ein bisschen stört in der Reiterei, ist Leute, die mit Ängsten arbeiten. Also die sagen, nur wenn du nicht gymnastizierst, wenn du nicht genügend gymnastizierst und nicht genügend aufrichtest, machst du dein Pferd krank. Und es gibt in dieser Szene einige, die da mit dieser Angst arbeiten. Und dann frage ich mich oft, ich kenne viele Wanderreiter, die haben ein glückliches Pferd hinter dem Haus stehen. Die machen 3 Stunden Wanderritte. Natürlich sind das keine athletischen Pferde, die richtig auf dem Reitplatz sind. Ja. Aber die werden trotzdem 25 Jahre alt und älter, weil diese Pferde eine gute Haltung haben, genügend Auslauf haben und genauso bei den Ranchpferden. Ich kenne etliche Ranchpferde, die 20, 25 Jahre alt wurden, obwohl sie nicht so gymnastiziert wurden. Jetzt würden natürlich viele Hörer die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Was sagt der da gerade? Klar, wenn wir athletisch gut reiten wollen, brauchen wir ein durchgymnastiziertes Pferd. Keine Frage. Ja. Sonst kannst du keinen Lobover, du kannst keinen Galoppwechsel, du kannst Takt nicht, Tragkraft, keine Frage. Ja. Aber im Umkehrschluss zu sagen, jeder, der das nicht macht, macht gleichzeitig sein Pferd krank, da habe ich was dagegen. Das würde mich stören.
Genau, weil es gibt ja auch genug Leute, die machen es falsch und machen so das Pferd krank jetzt mal. Also ich bin halt ein großer Fan von Vorwärts-Abwärts-Reiten.
Ja, das
ist... Ich denke, jede Reitweise, biomechanisch, muss jedes Pferd erstmal lernen, den Hals fallen zu lassen und locker von hinten nach vorne über den Rücken durchzuschwingen.
Genau.
Um uns gesund zu tragen zu können, gesund erhalten. Dann muss man ja auch dazu sagen, Pferd ist zu 2/3 auf die Vorhand gebaut. Mhm. Also die auf diese Hinterhand zu setzen, wie alle das immer in der Versammlung wollen, ist ja für viele Pferde fast Tierquälerei.
Ja.
Schaffen auch die 98% aller Reiter niemals in ihrem Leben, würde ich behaupten. Ne? Mhm. Und dann finde ich halt, also mir ist wichtig, dass die erstmal den Hals fallen lassen, nenne ich es immer. Ne? Rückenmuskulatur entspannen. Ne? Und dann kannst du die irgendwann auch mal ein bisschen hochholen, weil das fällt mir manchmal ein bisschen beim Westernreiten. Die laufen dann wirklich irgendwann den Berg runter. Mhm. Und da rede ich jetzt von Ohrenspitze auf Widerrisshöhe. Manche ein bisschen höher, manche ein bisschen tiefer, kommen ein bisschen aufs Pferd an. Aber manchmal, wenn die dann Kraft haben, gerade so in deiner Galoppspirale, wie du vorhin gesagt hast, hilft es, wenn du die ein bisschen hochholst.
Genau, geht fast gar nicht anders.
Genau. Aber das bringt meiner Meinung nach nichts, bevor die nicht den Hals fallen lassen.
Ja, und die Kraft haben. Da bin ich froh drum, weil ich es auch die letzten Monate oder vor 1-2 Jahren schon eine Bewegung da im Internet gesehen habe, wo Leute gegen das Vorwärts-Abwärts philosophieren. Also ich bin ein großer Freund von Vorwärts-Abwärts. Ja. Also deswegen, da sind wir einer Meinung. Also Dehnungshaltung bei Arbeitstrab. Also Arbeit, also nur Joggen, Hals fallen, da reden wir aneinander vorbeireden. Ja. Also die müssen Schub haben, Schwung haben, genau. Ganz genau. Und Dehnungshaltung, ich sage immer für meine Leute, der Unterhals muss schwabbelig werden, also locker. Ja. Die müssen abschnaufen, locker werden, vorwärts geritten werden. Also das ist ein großes Ziel bei mir. Am Anfang ein ganz großes Ziel.
Und da finde ich, das siehst du viel beim Westernreiten. Und dann gibt es natürlich auch manche Extreme, gibt es ja überall, egal in welcher Reitweise, die reiten die dann noch tiefer. Und dann gibt es natürlich andere Extreme. Ich habe durch meinen Meister auch Englischreitschulen gesehen, die reiten nie vorwärts abwärts. Mhm. Also wirklich außer Schritt zur Runde am langen Zügel. Und das persönlich finde ich bedenklich. Ne?
Also glaube ich, für den Rücken würde ich, aus meiner Erfahrung heraus, würde ich sagen, nee.
Also ich reite auch Spanier so. Ich habe schon Spanier zum Anreiten gehabt und so. Eigentlich jedes Pferd, ganz ehrlich finde ich sogar, jedes Pferd, egal welche Reitweise, könnte 3 bis 6 Monate gleich gewinnen. Schritt, Trab, Galopp, Stellen, Biegen, Übergänge, Vorhand, Hinterhandkontrolle und dann fängst du an, irgendwann Dinge zu tun, wie zu tölten oder mehr Reining-Sachen oder mehr Trail-Sachen. Aber ich bin eigentlich ein Verfechter davon, dass man mindestens die ersten 3 Monate, wenn nicht sogar 6, finde ich, könnte man fast jedes Pferd gleich reiten.
Ja.
Oder?
Also, ja, glaube ich auch. Es gibt ein paar, wo du vielleicht ein bisschen mehr Anlehnung brauchst. Ich habe mal so einen Friesen angeritten. Ja. Ich war jung und brauchte das Geld. Da war es ein bisschen schwieriger dann. Genau, da musste ich mir so links oder rechts am Kopf vorbeigucken, um überhaupt was zu sehen. Aber und gerade diese Dehnungshaltung, was du sagst, auch innerhalb dieser 45, also beim Pferd, wo du jetzt vielleicht mal länger reitest, bei den Seniorpferden brauche ich trotzdem beim Galoppwechseltraining oder bei Übungen, die der Tragkraft dienen, danach wieder Übungen ein, 1-2 Minuten dehnen, leicht traben, vorwärts, abwärts, aber in der Einheit immer wieder.
Ja, liest man ja auch in jedem Reitbuch, Reitlehrebuch, immer wieder Lösephase. Ne? Ja. Pferde dehnen, Pferde lösen, also gerade diese Versammlung, das ist ja so dieses, alle wollen, ich frage oft gerne, warum reitet man ein Pferd durchs Genick? Warum bringt man ihm das bei? Was sagst du deinen Schülern? Warum sollen die Pferde lernen, durchs Genick zu gehen?
Ja, du hast dadurch mehr Kontrolle, sie hören mehr zu, sie sind insgesamt weicher, die ganze Bewegung von hinten nach vorne wird komprimierter, also das Pferd wird runder.
Genau, weil die meisten sagen, um das Pferd zu versammeln. Aber versammeln ist ja Hankenbeuge und Schub in Tragkraft umwandeln. Genau. Also wirklich mehr Last auf der Hinterhand wie auf der Vorhand.
Genau, der Schwerpunkt von vorne nach hinten.
Genau, quasi. Das können Pferde ja auch nur sprungweise machen. Selbst ein Dressurpferd macht das ja nicht 5 Minuten am Stück. Ne? Und dieses, ich ziehe vorne und der Rücken wird rund, das ist ja ein Märchen. Ne? Das ist ja der Traum vieler. Ne? Aber ich sage immer wie du, genauso. Wir reiten ein Pferd durchs Genick, erstmal um es körperlich gesund zu halten, dass es gut uns tragen kann, den locker ist, den Hals fahren lässt, aber auch damit es uns zuhört.
Genau.
Riesenfaktor auf dem Turnier.
Ganz genau.
Wenn das gerade zum Richter glotzt, wird es nicht angaloppieren oder falsch angaloppieren oder rumdrehen. Und das sind diese 2 Aspekte. Das Pferd muss mir vertrauen und im Idealfall muss es ja sogar besser werden in dem Moment, wo ich es aufnehme. Mhm. Und das sieht man ja leider gerade in Kursen bei Schülern viel, dass die Pferde schlechter werden. Entweder haben Stress oder die werden fest. Mhm. Das sind oft diese 2 Extreme, ne?
Ja, und jetzt der Umkehrschluss, wie gesagt auch, das wird ja heutzutage viel im Internet diskutiert, aber ich habe auch im Internet Szenen gesehen von Pferden, die scheinbar in einer klassischen Aufrichtung da irgendwie dahin galoppiert wurden und die Leute sagen, boah, wie schön der sich aufrichtet und so weiter. Mhm. Für mich war das, was ich da gesehen habe, ein Pferd, also in dieser Szene, obwohl die Leute es von der Bewegung, also von wie das Pferd sich aufrichtet, toll, 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 das Pferd hatte Angst in den Augen, mit dem Schweif permanent geschlagen. Also, dass das gesund für dieses Pferd sein soll, wenn man es dahin zwingt dann, und sich so unwohl fühlt in dieser Lektion, also keine mentale Zufriedenheit hat in dieser Lektion, kann es für mich nicht gesund sein. Aus meiner Sicht völlig egal, wohin man es zwingt.
Egal, ob es jetzt zu tief und zu eng ist, wie manche Rainer laufen oder auch Westernpferde oder halt zu hoch und zu eng. Ne? Ja. Also, ja, das stimmt. Genau, dann kommen wir noch zum Punkt gerade richten. Was heißt das so für dich? Also wann ist für dich ein Pferd gerade?
Also das ist ja... Ich versuche es für meine Schüler... ich glaube, dass ich da... Also für meine Schüler versuche es immer so zu formulieren. Mhm. Ein Zug, also eine Eisenbahn, was eine Kurve fährt, ist reiterlich gesehen gerade gerichtet. Weil die Lok, Speisewagen und alle dahinter in der gleichen Schiene laufen, obwohl der Zug eine Kurve fährt. Mhm. Eine Deutschlehrerin hat mich mal korrigiert und hat gesagt, gerade ist ein Begriff, der genau definiert ist. Mhm. Ein Lineal ist gerade. Mhm. Ein Lineal ist gerade und es gibt keine Steigerung davon. Mhm. Es gibt kein gerade am geradesten. Mhm. Gerade ist gerade. Und deswegen ist das sehr widersprüchlich zu dem Begriff, eigentlich in der Reiterei wird oft missverstanden, weil ein gerade gerichtetes Pferd ist gebogen, also auf der Volte gebogen und läuft mit allen Körperteilen in der gleichen Spur. So definiere ich es.
Ja, hat quasi gleich viel Druck auf allen 4 Beinen. Sagst
ja,
du mal, ne?
Genau.
Wenn die auf die innere Schulter kippen, haben sie mehr Druck im inneren. Und für mich ist ein gerades Pferd, was sich beidseits gleich gut stellen und wiegen lässt.
Okay, klar, logisch, ganz klar. Genau. Muss ja, damit also du die Volte links und rechts, klar, ganz klar.
Und das siehst du ja am Wechsel dann, das gerade Pferd. Das ist ja so, ne, diese Wechsel auf der Geraden und das Pferd bleibt gerade. Mhm. Ich finde, dann hast du es geschafft, dann hast du schon ein ziemlich gerade gerichtetes Pferd. Ne? Oder halt am Slack korrekt gerittene Voltenentstellung und Biegung.
Ganz genau.
Aber auch da finde ich, fast alle Pferde sind zweiseitig. Bei Jungen wechselt das auch, was immer ein gutes Zeichen ist, ne? Wenn das Pferd die Seite wechselt. Mhm. Aber selbst bei Alten, du merkst manchmal, finde ich oft so, haben die so eine Schokoseite, nennen wir es mal so, oder?
Ja, das ist auf jeden Fall so. Und aber noch einen anderen Punkt, glaube ich, wo ich oft damit zu tun habe, dass die Leute, zum Beispiel, wenn es ums Gerade geht, jetzt sind wir wieder bei dem Punkt gebogen, auf einem normalen 20er Zirkel habe ich meine Pferde relativ gerade. Also ich zum Beispiel, sehr straight und wenig am inneren Zügel. Und man sieht ganz oft auf den Kursen, dass die Leute mir zu viel ihr Pferd auf dem normalen Zirkel am inneren Zügel stützen und den äußeren Zügel spielt gar keine Rolle und die ganze Energie oftmals über das überstellte Pferd nach außen wegläuft und sie gar keine Pferde haben, die zwischen den Zügeln laufen. Mhm. Letztendlich ist es das Grundprinzip des Arbeitspferdes, es muss zwischen den Zügeln laufen. Ja. Und natürlich, wenn wir von gerade Richten sprechen, also von moderner Reiterei und schwierige Lektionen, dann brauchen wir ein Pferd, was einfach in der Lage ist, seinen Schwerpunkt nach hinten zu verlagern, beziehungsweise mit der Hinterhand die ganze Kraft zu tragen, wenn es wirklich um schwierige Lektionen geht. Mhm. Also auch da rede ich jetzt auch von den engen Lobover. Also die engen Lobover, die gehören.
Und dann auch Übergänge dabei. Ne? Also Trail, die Linie, die wir im Trail reiten, am Slack mit 40 Stangen im Weg und die Übergänge, die müssten viele mal zweihändig versuchen ohne Stangen. Das ist schon hohe Kunst. Das wird ja so ein bisschen belächelt, Trail, ne? Aber das brauchst du schon ziemlich gut
gerissen. Also die, die das können, haben viele Monate und Jahre Arbeit hinter sich.
Das stimmt.
Das Gar keine Frage.
Ja, ich finde auch gerade, wo wir gerade bei der Stellung und Biegung waren. Also ich versuche mal ein Pferd so zu stellen und zu biegen, wie die Linie, wie ich reite. Mhm. Und natürlich ist ein 20-Meter-Zirkel ist ja nicht so viel.
Ganz genau.
Genau. Was ich viel sehe leider, oder was mich persönlich stört, die überstellen die oft an der Konterstellung. Wenn das Pferd nach außen gestellt ist, dann holen die Pferde aus der Balance. Das ist ja bei Jungpferden ganz extrem. Ne? Aber da sind wir wieder bei der Balance vor- und Hinterhand und nicht mit dem Auge reiten, sondern fühlen, ob das Pferd die Linie halten kann. Ne? Ja, super. Ja, dann ist natürlich der letzte Punkt absolute Durchlässigkeit. Was bedeutet denn für dich ein gut gerittenes Pferd? Fragen wir mal einfach so.
Also, da wo ich immer gern hinstreben würde. Und wiederum, das sind nicht bei der Reining. Simples Beispiel, zum Beispiel, des Rückwärts. In der Reining sehe ich viele Pferde, die am Ende oder beim Run-In-Pattern, egal, hektisch rückwärts flüchten. Weil es ist doch auch, ich kenne mich jetzt im Richten nicht aus, aber wahrscheinlich keinem Richter groß interessiert, mit welchem Aufwand derjenige rückwärts geht. Und ein gutes, durchlässiges Pferd ist ein Pferd, was auf den Körper hört, auf eine Minimalhilfengebung hört, die Körperposition des Reiters liest. Und da sind wir beim anderen Punkt, was wir alle kennen, wir alle Reitlehrer kennen. Schau dahin, wohin du willst, dann wird dein Pferd dorthin laufen. Jedoch gilt das nur, aus meiner Sicht nur, für ein Pferd, was eine Minimalhilfengebung bereits lernt oder dabei ist zu lernen. Ja. Dafür bin ich in meinem Leben schon zu oft nach links geschaut und habe rechts in der Wand geklebt mit jungen Pferden. Sie können das genetisch nicht. Ja. Also aus meiner Sicht nicht. Ja. Wenn du jedoch sehr körperbewusst reitest, deinen Körper positionieren kannst, deine Hüfte positionieren kannst, deine Schenkelhilfen, dann lernt dein Pferd, sich auf dich einzustellen, dich zu lesen und dementsprechend dann auf deinen Körper zu reagieren. Wenn ich mir dessen gar nicht bewusst bin und mein Leben lang nur an den Zügel ziehe, um rückwärts zu gehen, das ist wichtig, dass sie beim Zügelzug rückwärts gehen, aber man kann auch in eine Minimalhilfengebung.
Zu feineren Hilfen.
Ganz genau. Ob jetzt die Wendung, die Hinterhandwendung in der Horsemanship, wo man niemand mehr was sehen will, wo das Pferd merkt, okay, jetzt kommt eine Körperposition, leichte Schenkel, jetzt fange ich an überzutreten und so weiter. Das ist für mich so absolute Durchlässigkeit. Die Übergänge, wo ich nicht mehr an dem Pferd ziehen muss, die Zügel aufnehmen muss, sondern wo ich über die Hüfte, über das vielleicht kurze Blockieren der Hüfte, ein Signal über die Hüfte. Und da brauche ich natürlich auch schon ein Pferd, was gut darauf konditioniert ist.
Das stimmt, das stimmt. Ja, also im Rückwärts sieht man es unheimlich, finde ich. Erstmal auf die Takt reingehen, zweitens auf den Hals fallen lassen, was ja schon zusammenhängt. Für den Kopf hochreißen, können ja fast nicht gleichmäßig rückwärts gehen. Ich finde auch, man sieht sehr gut im Außenablauf. Ob das Pferd den Hals fallen lässt, den Takt hält, die gleiche Sprunglänge. Ich meine, man sieht es auch schon in der Trabwolte. Ob das auf der Geraden und auf der Wolte die gleiche Sprung- oder Trittlänge hat, das ist schon ein gut gerittenes Pferd, ne? Und balanciertes Pferd.
Ja. Gleichmäßigkeit in der Bewegung.
Genau.
Also, am Anfang, wo ich mit der Reiterei begonnen habe, haben es erstmal Ausbildungsskala gehört, dachte ich ganz am Anfang, naja, irgend so ein komischer Käse von den Englischreitern, da haben sie wieder irgendwas definiert. So. Und erst im Laufe von Jahren und Jahrzehnten habe ich verstanden, wenn man ein Pferd, mentale Zufriedenheit, Gleichmäßigkeit der Bewegung, Hals fallen lassen, locker werden, dass man diese Ausbildungsskala eine gute Richtlinie sein kann. Also Richtlinie sein kann, damit du ein gutes Ergebnis bekommst.
Ja, es hat schon Hand und Fuß.
Ja,
ne?
Natürlich
kann man es wissen, auslegen, wie man will, aber es ist schon vom Leichten zum Schweren aufgebaut. Und du hast ja fast in jeder Lektion diese Ausbildungsskala. Ne? Erst ist Takt und Nachgiebigkeit wichtig in der Wolte, ne? Dann die aktive Hinterhand, ne? Und dann das alles ohne Zügel. Also es ist schon wirklich, es hilft sich, Sachen zu strukturieren. Und das macht ja auch wieder gutes Reiten aus. Vom Leichten zum Schweren strukturieren. Das machen wir ja in jeder Reiteinheit. Ich mache ja eine Übung im Trab und wenn die klappt, mache ich im Galopp. Und erst wenn die im Trab auf beiden Händen klappt, mache ich im Galopp. Und das ist ja wirklich, es ist alles mit System, was wir Trainer natürlich aus dem Gefühl raus machen, was wir uns über Jahre mit allen Pferden erarbeitet haben, dieses System. Ne? Und dann gibt es natürlich Leute wie dich, die natürlich durch Deutschland fahren und durch Europa und das ein bisschen teilen, was natürlich super ist, weil viele Leute sind ja unheimlich lernwillig und sind froh, wenn sie das zu hören bekommen.
Ne? Ja. Also bin ich auch froh drum. Genau, also macht mir auch wirklich unheimlich Spaß, den Leuten zu helfen. Und wie vorhin schon gesagt, dadurch, dass ich mich zumindest für den Allround-Bereich immer noch sehr interessiere, auch wenn ich kein Turnierreiter mehr bin, schon lange eigentlich nicht mehr, so ist es trotzdem etwas, was mich total interessiert und wo ich jedes Jahr, es geht mir zumindest so, jedes Jahr sehe ich irgendwo bei einem Kollegen oder sonst was, sehe ich Übungen, wo ich denke, oh, die habe ich noch nicht gekannt. Aber das macht ja echt Sinn. Das macht ja echt Sinn, was derjenige da macht. Mhm. Das probiere ich zu Hause auch mal aus. Und dann merke ich, okay, es liegt mir. Liegt mir, das Pferd spricht drauf an. Oder ich denke, ah nee, liegt mir nicht. Hatte ich auch schon. Also ich habe Übungen gesehen, die bei dem Kollegen super funktionieren. Und ich habe es 3-4 Tage probiert. Nee, war nicht so meins. Wieder über Bord geworfen, lasse ich sein. Und so habe ich halt, hat man halt jedes Jahr auch wieder eine neue Herangehensweise. Man bildet sich ständig weiter. Und wie heißt das so schön? Mit Pferden arbeiten ist eine lebenslange Reise des Lernens. Also zum,
das stimmt. You know, also man wird ja immer besser, ist ja eigentlich sehr dankbar, dass wir ja nie fertig sind. Weder als Reitlehrer noch als Pferdetrainer.
Genau, das musst du dir auch offen halten. Weil ich glaube, so dieses starre Regeln verhindern neues Lernen. Und wenn du zu sehr in deinen starren Regeln bist, also nur so wird es gemacht, und das haben wir schon immer so gemacht, und wie das teilweise in der FN ist, weil jahrzehntelang bestimmte Regeln gefestigt da drin sind, und du darfst nicht neu lernen. Wenn kein neues Lernen stattfindet, dann findet keine Weiterentwicklung statt. Und ich glaube, das musst du dir offen halten, bei aller Wertschätzung von Traditionen und was andere sich mal erarbeitet haben, wo man sagt, okay, das hat sich über Jahrzehnte bewährt, das sollten wir nicht vergessen. So.
Ja, und dann gibt es ein Pferd, das dir zeigt, dass es so nicht funktioniert. Und dann musst du dir was anderes
überlegen. Ja, genau.
Ja, super. Und wenn du so Kurse machst, sind die dann themenmäßig geordnet? Oder?
Nee, ich habe das ist so ein bisschen wie beim Italiener, also Pizzeria. Ich habe Themengebiete. Also es fängt an, Bodenarbeit für die Kommunikation, also Erziehung vom Boden, Bodenarbeit für die Kommunikation. Dann grundlegende Basistraining, also grundlegendes Basistraining ist einfach Lenkung in ein Pferd einbauen, Kontrolle der einzelnen Körperteile. Und dann geht es weiter in Basis-Drail, also die Leute erstmal Jungpferde an Drail gewöhnen. Dann fortgeschrittenen Drail, also wenn es um mehrere Lobover geht oder solche Sachen. Bis hin zu Vorbereitungen für Galoppwechsel, also ganzen Seitengänge, Außengalopp, sicher links wie rechts angaloppieren auf allen Linien, bis zum Wechsel hin Training. Und gelegentlich kommt sogar noch vor, dass jemand mich fragt, Rat zum Training oder zumindest von seinem Cowhorse-Training. Also gelegentlich kommt es vor. Und weil ich auch immer noch eine Cutting-Maschine habe oder irgendwo hinkomme, also dann erkläre ich, was ich mal darüber gelernt habe. Aber
du bist ja sehr breit aufgestellt.
Ne? Ja, und dann ist es bei mir auf den Kursen so, dass ich immer Zweier- oder Dreiergruppen mache. Also es kann sein, dass ich irgendwo hinreise, da sind dann 10 Teilnehmer. Die 2 kommen mit dem Zweijährigen rein, wollen Bodenarbeit machen. Die nächsten 3 kommen mit Jungpferde rein, weil sie in der Lenkung arbeiten wollen, weil sie noch nicht sicher sind. Und die nächsten 2 kommen rein und sagen, wir wollen Lobover hintereinander machen. Und die letzte Gruppe will nur Galoppwechsel machen. Also das, und das bin ich auch froh drum, weil das hält mich wach und macht mir auch das Spaß am Unterrichten.
Das heißt, man kann dich kurstechnisch buchen und dann hast du, was sind deine maximale Teilnehmerzahl?
Also ich teile das immer ein, also maximal 10. Und da mache ich Zweier- und Dreiergruppen. Okay. Also in der Regel Zweier- und Dreiergruppen.
Und der Veranstalter sortiert so ein bisschen vor, der kennt dein Portfolio und dann.
Genau, der sortiert so ein bisschen vor. Und trotzdem kann es sein, dass ich nach der ersten Sichtung, also ich morgens, ich lasse die immer gerne mal reiten, reitet erstmal die ersten 10 Minuten, damit wir sehen, was da vielleicht funktioniert oder auch schief geht. Und dann kann es sein, dass ich zum Nachmittag anders einteile, weil ich denke, ah, ich glaube, so oder so wird es.
Ein bisschen umstellen.
Ja.
Okay. Aber das ist so ein bisschen, bei mir ist es ähnlich so ein bisschen wünscht ihr was. Manchmal gibt es so Themen wie Ranch-Riding oder Trail, aber manchmal ist auch Grundlagen und dann wollen die einen wirklich Grundlagen und Seitengänge und die anderen wollen dann mehr wissen, was dann Riding oder Show. Aber mit kleinen Gruppen kann man das ja super individuell gestalten.
Genau.
Ne?
Genau, weil du willst ja, also für uns alle gilt ja dann, du willst ja immer niemanden über- und unterfordern. Also du willst ja niemanden langweilen, aber den anderen willst du auch nicht überfordern.
Genau, und ich finde, man freut sich auch über jeden Teilnehmer. Also manchmal hast du so wirklich Top-LK1-Reiter, das macht auch Spaß, aber mir macht es auch total Spaß, wenn, wie ich immer so schön sage, Lisi Müller ja den Haffi nicht angaloppiert bekommt. Ja. Also der helfe ich genauso gerne. Ich finde das immer toll, wenn man mit seinem Pferd lernen möchte.
Ja, also, wunderbar, genau. Also diese Vielseitigkeit ist wunderbar. Und letztendlich muss ich wirklich sagen, ich bin da extrem dankbar, wenn ich überlege, dass ich da in der Automobilbranche angefangen habe und 3 Jahre eine Lehre machen musste, die ich grauenvoll fand. Und heute kann ich endlich mit Tieren arbeiten und das so vielseitig, das macht mir unheimlich Spaß.
Du bist wahrscheinlich auch sehr offen den Pferderassen gegenüber.
Ja, also wo ich wirklich keine Erfahrung habe. Gelegentlich kommt jemand zu mir und sagt, ja, ich bin Dressurreiter, kann ich als Dressurreiter auch mitmachen? Dann sage ich, Entwicklung und Verbesserung der Gänge, also wenn du da jetzt eine 8,6 hast und willst eine 8,8, da bin ich bestimmt kein Fachmann dafür. Aber ich kann der Body Control, also Körperausrichtung, wie die Amis es nennen, beibringen und wie du dem Pferd lehrst, die Seitengänge zu verbessern. Das kann ich dir beibringen. Was letztendlich dabei rauskommt, sehen wir dann.
Genau. Ja, sehr schön. Ja, super. Dann habe ich noch 2 Fragen. Einmal, wenn du ein Pferd wärst, wie würdest du gern leben?
Ganz wichtig, also oberster Anspruch. Ich habe ja eigene Pferde und wenn ich die nicht so halten kann, wie ich sie halte, will ich keine mehr haben.
Okay.
Also das heißt, die werden bei mir in Gruppen gehalten.
Mhm.
So, jetzt kann ich nur jeden verstehen, der sagt, ja, ich habe zu Hause einen Reininghengst, den kann ich in Gruppen halten, ist klar. Aber letztendlich, all meine Pferde werden in Gruppen gehalten. Mhm. Also so.
Also Offenstall?
Ja, genau, Offenstallmäßig. Die dürfen raus. Die haben jeden Tag sind die draußen. Und wenn jetzt die Weiden geschlossen werden, haben die einen riesen Auslauf, wo die sich bewegen. Die sind jeden Tag draußen, immer in Gruppen. Und das auch 365 Tage. Sollte ich das einem Pferd eines Tages nicht mehr bieten können, also nur eine Box, Box mit Auslauf, bis ich kommen kann und so reiten, will ich keines dieser Tiere mehr haben.
Okay.
Ja. Also nicht in dieser Form.
Ja, ist natürlich, kann nicht jeder reiten.
Kann nicht jeder, genau.
Wie sollte der deiner Meinung nach, sagen wir, wir haben jetzt den Reininghengst, wie sollte der dann leben, wenn der in die Box muss?
Also er soll auf jeden Fall, finde ich, Paddock haben, also sich bewegen kann. Und er sollte auch jeden Tag rauskommen. Er sollte jeden Tag rauskommen.
Also sich draußen meinst du Weide oder haben Winterboden?
Ja, genau, irgendwie sowas. Genau. Also das finde ich schon. Also ich finde das schon traurig. Also ich kann es verstehen, das soll auch keine Kritik sein. Und wenn man einen Trainingsstall hat, kann man das auch nicht immer so machen. Aber dass ein Pferd nur 23 Stunden in der Box steht und dann nur für die Stunde, wo es rauskommt, zum Reiten, also da brauchen wir nicht mehr über Gymnastik und Gesunderhaltung reden.
Genau. Das ist ja auch wirklich psychisch sehr anstrengend für ein Pferd und auch vom Bewegungsapparat. Ne, bewegen sich kaum und dann irgendwie geballt am Stück intensiv. Das ist für Sehnen und Gelenke gerade in der Aufzucht wirklich auch nicht gesund. Ne? Also das nicht davon, dass es nur nicht schön ist fürs Pferd, das ist auch wirklich kontraproduktiv. Ne? Ja, nee, also sehr schön, freut mich auch. Also mir ist auch wichtig, jedes Pferd kommt bei uns jeden Tag raus. Und wir versuchen sogar, dass kein Pferd allein rauskommt, selbst unsere Hengste. Ist natürlich nicht einfach zu realisieren, brauchst du brave Wallache oder Stuten. Aber so machen wir das, weil wir einfach, Pferd ist ein Herdentier, Pferd ist ein Bewegungstier. Ne? Und was machen sie? Sie sperren sie alleine in die Box und wundern sich, dass sie krank werden.
Ich hab ja mal vor vielen Jahren einen Hengst aus Kalifornien importiert. Der ist heute 25 Jahre alt und der ist seit über 20 Jahren jeden Tag mit einer Stute auf der Weide. Und ich habe da eine Stute, die unfruchtbar ist. Ja. Das heißt, der ist mit dieser Freundin, die sind ein Ehepaar, die sind so. Und wenn ich ihm das nicht mehr bieten könnte, dass er nicht jeden Tag rauskam, also der ist auch dadurch völlig gechillt, also steht auf seiner Weide und es ist nett, er hat seine Freundin dabei, das ist ein altes Ehepaar, die stehen da auf der Weide und dürfen jeden Tag wieder rein.
Wie ist dein Appell an Hengsthalter? Ist es deiner Meinung nach nötig, dass Privatleute Hengste halten?
Ich hatte früher viele Hengste zum Anreiten. Und leider Gottes haben sich viele Eigentümer erst so spät entschieden zu kastrieren, als das Tier sich schon sehr viele Unarten angewöhnt hatte. Und da sollte man wirklich genug prüfen, ob das für das Pferd Sinn macht, Hengst zu sein, ob ich ihm die Haltung bieten kann, weil letztendlich sagt ja jeder, er ist Pferdefreund. Und wenn es dann für das Ego dieses teure Pferd ist, was dann doch nur dahin in seiner Box vegetiert, finde ich es traurig. Zum Beispiel, ganz kurz wieder auf den Anfang zu kommen, als ich bei Familie Hornstetter gearbeitet habe. Und wir haben mein Bruder hat damals mit dem Herrn Hornstetter den Keen Freckles aus den USA importiert, ein schwarzer Hengst. Der Markus Hornstetter hat das Pferd, als es hierher kam, mit seinen Stuten auf die Weide gelassen. Und viele Leute haben gesagt, bist du verrückt, so ein schwarzer Hengst und Wahnsinn. Und da hat er gesagt, letztendlich ist es ein Pferd. Und er wird lernen müssen, wenn die Stuten nicht wollen, dass sie nicht wollen. Und der Hengst war sein Leben lang ein cooles, angenehmes Pferd. Ich habe das dann später mit meinem Hengst genauso gemacht. Der kam dann mit den Stuten draußen und auch erstmal am Anfang mit tragenden Stuten. Ja. So hat er gelernt, nee, geht jetzt nicht. Und natürlich, ich kann jeden verstehen in der Sportreiterei und wenn es da um Vermarktung geht und ihr habt ein teures, das kann man natürlich nicht machen, das kann ich schon verstehen. Aber jeder, der die Möglichkeit hat, also mindestens für mich war es wichtig, dass ich Tiere so halten kann.
Ja, ein Hengst, der Deckmarkt ist weltweit so offen mit Gefriersperma und Frischsperma. Man braucht so einen herausragenden Hengst, der so herausragende Leistungen bringt und dann sich auch noch vererbt. Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Nur weil der Hengst gut ist, heißt ja nicht, dass ein guter Vererber ist. Das heißt, wenn der Hengst 10 ist, weißt du, ob es sich gelohnt hat. Und viele Leute in echt haben die Angst vor ihren Hengsten und die Hengste werden falsch gehalten und werden dann auch ein bisschen asozial oder aggressiv oder zu temperamentvoll. Deswegen ist mein Appell eigentlich an alle, macht sie zum glücklichen Wallach. Zwei Sorgen weniger. Die meisten Leute können es nicht handeln. Den meisten Hengsten geht es nicht gut. Ja, und gerade die Einstellerbetriebe nehmen ja zum Teil gar keine Hengste zurecht. Ne? Deswegen ist mein Appell immer lieber einen zufriedenen Wallach als einen schwierigen Hengst. Und die meisten Hengste werden irgendwann ein bisschen speziell, wenn die allein sind.
Ja, das ist so.
Da sind wir wieder beim Herdentier. Ne?
Ja, deswegen lieber einen guten Wallach.
Genau. Meine Mutter sagt immer, man braucht einen guten Hengst und einen guten Wallach zu haben.
Ja, das stimmt.
Ja, dann meine allerletzte Frage, die hast du schon halb beantwortet, aber was bedeutet für dich Horsemanship?
Ja, ich glaube, letztendlich Horsemanship ist es, wenn du in der Lage bist, deinem Pferd in dieser Situation zu helfen. In der Situation, in der es sich gerade befindet. Ob du ihm helfen kannst, gerade richtig gut zu laufen auf dem Turnier, oder weil es eben jetzt jung ist, unerfahren, ist nervös, es tänzelt, ob du ihm dann helfen kannst in dieser Situation, damit sie es eben wieder einkriegt, sich dir anschließt, mental zufrieden hat und Sicherheit empfindet. Also wirklich einem Pferd helfen können, wenn es mal nicht versteht und nicht weiß, um was es geht. Das ist für mich Horsemanship.
Okay, ja, super. Ja gut, dann vielen Dank, Stefan, dass du da warst. Und wir sehen uns vielleicht noch mal irgendwann in Bayern.
Nee, in Baden-Württemberg. Vielen Dank für die Einladung. Genau, vielen Dank für die Einladung. War mir eine große Ehre. Hat mir auch große Freude bereitet.
Hat Spaß gemacht. Schönes Gespräch. Danke.
Vielen Dank.
Tschüss.
Zu der ersten Frage, welche Doppellonge ich verwenden würde. Also meine ist tatsächlich selbst gemacht, beziehungsweise habe ich im Segelbedarf anfertigen lassen. Ich habe mir ein Seil rausgesucht, was angenehm in der Hand liegt, und habe dann bei einem Seilmeister zwei Clips an den Enden anbringen lassen. Und so habe ich eine geschlossene Doppellonge. Jetzt wird wahrscheinlich wieder viele Leute die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, nein, das darf man nicht machen. Ich fange aber immer in einem kleinen Roundpen an. Das heißt, in meinem 12-13 Meter Roundpen fange ich das erste Mal an, mit der Doppellonge zu arbeiten. Und bei mir kann es nicht passieren, dass ein Pferd erschreckt und 30 Meter geradeaus rennt und irgendwas hinter sich herzieht und es zu irgendwelchen Unfällen kommt. Aus dem Grund habe ich ein geschlossenes Seil am Anfang. Das benutze ich, fahre die ersten 2, 3, 4 Tage in meinem Roundpen, und erst wenn das Pferd sehr sicher ist, dann gehe ich raus auf die Gerade. Wenn allerdings mich jemand fragt, welche soll ich denn kaufen, welche Doppellonge, dann bin ich kein Markenfetischist. Sucht euch eine Doppellonge aus, die angenehm in den Händen liegt, und sonst würde ich nicht sagen, dass das was ganz Spezielles sein muss. Warum denn Jungpferde mein Spezialgebiet wurde? Ja, ich glaube, es liegt einfach daran, dass wenn man sich ein bisschen mit dem Sozialverhalten von Pferden beschäftigt, und das hat mich immer so ein bisschen interessiert, dann auf der anderen Seite auf junge Pferde trifft, die ihre Sicherheit verloren haben, weil sie ihre Herde verloren haben, weil sie wo rausgenommen wurden, weil sie aus der Aufzucht kommen, dann kann man das natürlich sehr, sehr gut anwenden. Und dann merkt man oder beziehungsweise bekommt innerhalb von kürzester Zeit, was nicht immer das allergrößte Kriterium ist, aber man bekommt innerhalb von kürzester Zeit sehr bald Ergebnisse, weil Pferde suchen eigentlich Sicherheit oder Jungpferde suchen Sicherheit. Und wenn du dann ein gutes Verhalten hast oder ein gutes Trainingskonzept hast, dann schließen sie sich dir an, finden eine Ruhe, finden beim Menschen eine Ruhe, und dann kann man weiter trainieren, egal in welche Richtung. Und das hat mich immer so fasziniert, diesen jungen Pferden zu helfen. Und dann das Entscheidende ist natürlich, dass man diese ganzen Dinge, die man vom Boden aus sich erarbeitet, dass ein Pferd Zugang zum Menschen kriegt, zuhört und so weiter, dass man das dann auch in den Sattel transferieren muss, weil da scheitert es gelegentlich bei manchen Leuten. Das heißt, dass sie eine gute Bodenarbeit haben, aber sobald sie aufsteigen, ist dieses ganze Vertrauen und alles ist weg. Und deswegen war es für mich immer wichtig, Bodenarbeit zu machen, um den jungen Pferden zu helfen und dann das Ganze in den Sattel zu transferieren und dort dann Reittechnik anzuwenden, um so ein Pferd, ja, kontrollierbar zu machen, eine Lenkung einzubauen. Und bei jungen Pferden ist es einfach so, da kriegst du in wenigen Tagen Riesenergebnisse, riesige Schritte nach vorne. Die lernen über Nacht, und das macht eigentlich unheimlich Spaß mit diesen jungen Pferden. Zumindest mir macht es bis heute immer noch sehr, sehr viel Spaß. Die nächste Frage, warum ich denn Baden-Württemberg verlassen möchte. Ja, das ist natürlich jetzt eine Frage, da bezieht sich jemand auf den Post von vor ein paar Wochen. Und ich bin halt immer jemand, der sehr frühzeitig immer plant. Also ich möchte nicht innerhalb von wenigen Wochen das oder jenes entscheiden müssen. Ich bin jemand, der immer gut im Voraus plant. Und 2023 wird hier angrenzend an die Reitanlage ein Baugebiet entstehen. Und das betrifft überwiegend die Koppeln, wo ich gerade meine Jungpferde habe und meine Stuten habe. Und da ich ein Mensch bin, der sehr viel Ruhe braucht und auch die Ruhe schätzt, hatte ich gedacht, ist es vielleicht Zeit, nach 25 Jahren mal was Neues zu versuchen oder in eine neue Gegend zu gehen. Und ich liebe ja schon immer etwas den Norden und bin da auch gerne im Urlaub. Ich mag halt lieber das Meer als die Berge. Ich mag den Wind dort lieber als die Hitze. Und ich trinke auch lieber Alster als Weißbier. Und aus dem Grund wird es mich dann wahrscheinlich so Richtung in das Dreieck Hannover, Bremen, Hamburg. In die Region möchte ich gern gehen, weil von dort aus kann ich auch weiterhin meine Kurse starten in der Mitte von Deutschland, beziehungsweise auch dann Touren weiterhin wieder in den Süden, um dort Kurse zu machen. Also das ist die Region, wo ich dann mal mit Sicherheit arbeiten werde in 1-2 Jahren. Und ja, hier habe ich mich immer sehr wohl gefühlt in Baden-Württemberg. Aber nachdem ich 20 Jahre in der Mitte von Deutschland gelebt habe, also in Hessen aufgewachsen bin, jetzt über 30 Jahre im Süden bin, dachte ich, naja, vielleicht kommen noch mal ein paar Jahrzehnte im Norden. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn das so klappt, wie ich es mir vorstelle. Ja, und die letzte Frage war, was ich denn noch gern Schönes in meinem Leben mit Pferden erleben möchte. Ja, da denke ich natürlich so ein bisschen an die Zukunft. Also erstmal bin ich unheimlich dankbar, was ich die letzten 30 Jahre hier in Baden-Württemberg erleben durfte. Also ich habe ganz, ganz tolle Kunden, die seit vielen Jahren zu mir kommen, die mit dem ganz grünen Pferd mal kamen und heute noch kommen mit einem Pferd, was 15, 20 Jahre alt ist, um mit ihren Pferden zu arbeiten, um bei mir Urlaub zu machen, Trainingsstunden zu nehmen. Also da habe ich einen richtig tollen Kundenstamm hier und es fällt mir auch ein bisschen schwer, den dann zu verlassen oder zurückzulassen. Auf der anderen Seite erhoffe ich mir natürlich, und das ist der Wunsch, was ich noch gerne erleben möchte, dass es mir gelingt, eben in diesem Dreieck da Bremen, Hannover, Hamburg auch einen Kundenstamm zu haben, wo mir das ähnlich gelingt, dass ich dort so die Sachen machen kann, was ich hier mache, also den Leuten im Allround-Bereich und bei der Jungpferdearbeit helfen kann. Und natürlich auch, dass ich meine Stuten mit meinen Fohlen ordentlich unterbringen kann. Da bin ich noch so ein bisschen am Koordinieren, was alles möglich ist. Also ich möchte mit meinen 2 Stuten umziehen, die dann auch Fohlen bekommen. Und da gucke ich gerade so ein bisschen nach Möglichkeiten, dass man da auch das Passende findet, weil mir ist es unheimlich wichtig, dass meine jungen Pferde mit genügend Platz, genügend Auslauf aufwachsen. Und wenn ich das habe, dass ich meine jungen Pferde in Zukunft auch noch aufziehen kann, trainieren kann, dann ist eigentlich schon alles, was ich brauche. Also einen guten Platz für meine Pferde und dann auch wieder Kunden oder neue Kunden, viele neue Kunden im Norden. Das wäre eigentlich das, was ich mir wünschen würde.
Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro Horse Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei auf meinen Seiten bei Instagram, Facebook oder unter leckebusch.com. Thanks for listening. Pro Horse Talk.